Buckle up for Kobe. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin Mahlzeit, bienvenidos und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name heißt Arne Tegen, ich bin wahnsinnig froh, heute wieder mit am Start zu sein. Wer darf nicht fehlen, ihr hört ihn schon säuselnd lachen im Hintergrund, die YouTube-Legende, das Biest, das Phänomen, Dirk Funk. Mein Lieber, wie geht's dir?
Mein Name heißt Dirk Funk und ich finde das sehr schön, das so zu sagen.
Ich sag das voll gerne.
Regular Geschichte draus machen. Schön, dich mal wieder bei der Einleitung zu hören. Mal gucken, ob ich dann später die Ausleitung übernehme. Da haben wir kurz im eigentlich nicht vorhandenen Vorgespräch drüber philosophiert, warum man das eigentlich nicht dazu sagt. Ja, auch schön, mal so eine Anmoderation zu bekommen. Sonst bleibt es mir immer über, dich da die ganze Zeit anzuprangern, im positiven Sinne. Was ist denn da eigentlich? Anprangern, negativ konnotiert. Was sagt man, wenn man...
Anpreisen, glaube ich, oder?
Oh, geil, ey. Oder wegprangern. Naja, gut. Wir sind hier nicht beim Rhetorik-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer, sondern beim NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Das ist doch auch schön. Jetzt könnten wir direkt mit dem ersten NBA-Thema anfangen. War eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Habe ich aber noch keine Lust drauf. Ich weiß nicht, ob du mich gefragt hast, aber mir geht's super. Aus zwei Gründen aber akut leider dann doch nicht ganz so gut. Grund Nummer eins, und der bringt mich eigentlich fast so weit zu sagen, wir müssen eine spontane die großen fünf machen, aber weil wir es schon beim letzten Mal gemacht haben, müssen wir mal gucken, ob wir das reingesqueezed bekommen. Aber Vorschlag wäre, die großen fünf absolut unterschätzten Essensgeschichten. Du wirst wahrscheinlich wieder kommen, haben wir eh schon gemacht. Ich glaube es nicht.
Bestimmt.
Ich streite es vehement ab, aber es ist halt ein akuter Grund, weil ich habe wirklich echt Bauchschmerzen gerade, weil ich einer dieser wirklich vehement unterschätzten Essenssachen zu mir genommen habe. Und zwar, bei mir ist echt so ein absoluter Go-To-Move, wenn ich keine Zeit habe. Und heute war das ausnahmsweise mal der Fall, weil, kurzer Plug, deswegen natürlich auch das Intro, ein neues YouTube-Video von mir heute gedroppt ist. Also seit gestern saß ich natürlich dran. Heute seit frühmorgens auch schon die ganze Zeit. Und ja, in diesen 20 Minuten Pause bin ich schnell nach Penny drinne. Und dann ist wirklich mein Go-To-Move, ganz oft, wenn ich keine Zeit habe und auch wirklich gar nicht kochen will quasi, dann hole ich mir einfach ein komplettes Fladenbrot und dann einmal eine fertige Tomaten, also eine Tüten-Tomatensuppe und eine Tüten-Zwiebelsuppe und dippe das Fladenbrot in beide Suppen. Weil, natürlich, also wer kennt's nicht? Eine gute Suppe, was macht eine gute Suppe so geil? Man will Brot reindippen. Es schmeckt einfach nur herrlich. Großes Problem dabei ist aber, man weiß dann immer nicht, was man gemacht hat quasi. Also man versteht erst nach so 3-4 Minuten, was man dem Körper da eigentlich angetan hat. Weil wirklich in kürzester Zeit nimmt man so 100 Milliliter von der Suppe zu sich, aber dafür halt 500 Gramm Brot, die man da reintunkt. Ja, und das ist für die Verdauung ein bisschen suboptimal. Ansonsten, man hört's vielleicht minimal, ich habe so ganz leicht the sniffles. Also die Erkältung kommt schon wieder, sie luschert da so ein bisschen wieder um die Ecke. Das scheiß Veganertum, es rafft einen einfach dahin. Also auch nochmal hier kurz der Rat, pausiert kurz den Podcast, geht zur nächsten Tankstelle und holt euch echt mal eine Karazza oder eine Beefy Roll, weil das ist auf jeden Fall besser. Das geht so nicht weiter, du kennst es auch, immer wieder krank und da ist halt das akute Problem. Du kennst es auch, manche würden das jetzt wieder verurteilen wollen, aber jetzt so zum Feierabend, wir haben ja fast 8 Uhr und gerade zum Podcast, das zelebrieren wir auch immer ganz gerne, da macht man sich schon mal ein Bierchen auf. Aber ich will jetzt vernünftig bleiben, weil am Wochenende wichtiges Spiel. Spiele ich jetzt quasi Defense gegen mich selbst und trinke nicht wie sonst irgendwie ein Becks, sondern ein Gaffelkölsch. Von denen wir jetzt übrigens irgendwie keine Sponsoring-Anfrage mehr bekommen werden, aber das ist wirklich so scheiße. Und ja, das wollte ich kurz mitteilen.
Ach Gott, das war ein wunderbar faszinierender Take. Also erstmal zum Thema Kölsch. Das einzige Kölsch, was man wirklich trinken kann, ruhigen Gewissens, ist Rich Modis. Das ist safe Platz 1 bis 5 in den großen 5 Kölsch-Spielen. Ansonsten meine Theorie zum Thema Suppe ist ja ehrlicherweise nicht, dass man eine gute Suppe daran erkennt, dass man unbedingt ein Brot reindippen will, sondern dass Suppe per se einfach ein Scheiß-Lebensmittel ist und man deshalb Brot reindippt, weil das dann geil ist. Also ohne Scheiß, dieses ganze Thema Suppe finde ich so massiv überbewertet. Suppen sind genau die gleiche Kategorie Lebensmittel wie Joghurt oder ein Apfel. So
sind
dieses
für dich
Thema,
also Abfall?
Nein, aber das ist so dieses Thema, oh, ich habe Hunger, ich glaube, ich mache mir eine Suppe. Was ist da, also wenn ich da nicht ungelogen 7 Kilo Brot reindippe oder eine komplette Einlage reinwerfe oder die komplett aus Kartoffeln besteht, dann ist eine Suppe einfach kein Essen. Suppe ist kein Essen. So. Von daher verstehe ich, dass du dir da original ein komplettes Fladenbrot reindippen wolltest oder gemacht hast. Ich kann das verstehen, verdauungstechnisch grenzwertig. Ich hoffe, du defekierst nicht, während wir hier den Podcast aufnehmen. Das wäre mir ein Bedürfnis.
Also wenn, dann vom Gaffelkölsch und nicht von der Suppe und dem Fladenbrot. Also das kann passieren.
Ich fürchte, die Kombination ist es, was es dann am Ende ausmacht. Meine letzte Frage, die ich an dich habe, weil du Penny und deinen spontanen Einkauf in deiner wirklich kurz getakteten Mittagspause angesprochen hast, hattest du wieder Adiletten an?
Nee, dafür ist es tatsächlich noch zu kalt. Also mein Outfit war nicht viel besser. Ich habe natürlich meine gute alte, nee, ich will es nicht sagen, weil die offizielle Sponsoring-Anfrage von meinem großen Traum ist noch nicht gekommen. Von daher, nein, ich bin langsam ein bisschen sauer. Von daher,
ich kann's verstehen.
Von mir, heute ausnahmsweise keine Plugs und dann müssen wir erstmal schauen, wie das weitergeht.
Kann ich komplett nachvollziehen. Also ein bisschen salzig angehaucht, unser leicht kränkender Dirk Funk. Von daher freue ich mich trotzdem auf eine schöne Episode mit dir. Was haben wir heute vor? Wir reden natürlich ein kleines bisschen über die Lakers, das, ich weiß gar nicht, ob man es noch Playoff Race nennen sollte oder das beendete Playoff Race. Da kannst du gleich mal dazu senden, ob das für dich noch ein Playoff Rennen ist oder ob dieses Rennen jetzt beendet wurde. Und wir reden darüber, was passiert. Wie geht's weiter? Quo vadis, wie der Lateiner sagen würde. Oh Gott, ey, können wir das schneiden? Hilfe. Also wir werden über die Lakers reden, wir werden wahrscheinlich auch ein kleines bisschen über die Celtics reden, die kurzzeitig ein paar Struggles hatten, beziehungsweise mittelfristig, längerfristig ein paar Struggles hatten, dann einfach mal die Warriors mit 47 aus der Halle geschossen haben. Man muss sich so ein bisschen fragen, wie gut sind die Celtics denn eigentlich, wie weit geht die Reise oder eben auch nicht. Das werden wir ein bisschen thematisieren und dann ist es der zweite Auftritt. Ich bin ein bisschen nervös, ich kriege richtig ein kleines bisschen Gänsehaut, kann auch am Bier liegen, aber der zweite Auftritt Blinker links. Unsere neueste, allerfrischeste Rubrik, dieses mit in unser Potpourri von Quizrubriken geschafft hat. Du hast mich da letztes Mal schon auf den Hotseat gesetzt und mich Blinker links spielen lassen. Eine Highspeed, Hochtempo, wahnsinnig staccato-mäßig, schnell abfolgende Quiz. Wobei Quizrubrik ist es eigentlich, ist eine Meinungsrubrik, wenn man so will. Ich freue mich drauf, ich habe es für dich heute vorbereitet. Und wir sind wieder Kategorie Jonathan Frakes. X-Factor, du hast mir eine Quizrubrik vorbereitet und so, ich habe keine Ahnung welche. Ja. Von daher bin ich maximal gespannt, wenn es tatsächlich Konfusion und Konklusion ist, dann werden wir es nicht machen, weil dann werde ich das Veto einlegen. Ich bin gespannt. Also wir haben heute wieder ein bisschen was vor. Ich freue mich.
Wollte ich eigentlich machen tatsächlich mit Konfusion und Konklusion, weil ich weiß, wie sehr du es liebst. Aber ich habe mal kurz ein bisschen zurückgedacht und ich glaube, das war nicht allzu lange her schon mal dran. Also ich habe jetzt mal eine Rubrik genommen, ohne es zu verraten, die schon ein bisschen länger nicht mehr im Programm war und habe natürlich mal wieder meinen eigenen kleinen Twist bei dieser altbekannten Quiz-Rubrik damit reingebracht. Von daher wird es sehr, sehr verwirrend und sehr, sehr spannend.
Ich freue mich drauf. Von daher würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten NBA-Thema an. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Ist wahrscheinlich die größte Storyline, die gerade so ein bisschen durch die Liga geistert, auch wenn es allgemein gerade nicht so wahnsinnig viel gibt. Der Krach der Los Angeles Lakers, deiner Lakers in Anführungsstrichen, aber das Team deines LeBron, hat 4 in Folge verloren, ist 2-8 aus den letzten 10, ist mittlerweile, ich glaube, 6,5 Spiele hinter Platz 8, hatten jetzt wirklich ein paar, ich will nicht sagen vorentscheidende Spiele, aber schon Spiele, in denen man nochmal richtig hätte attackieren können. Das direkte Duell gegen die Clippers, dann eine wahnsinnig unnötige Niederlage gegen die Suns. Jetzt ein Spiel gegen die Nuggets, wo man dachte, vielleicht ist das mal so eins, wo sie so einen überraschenden Sieg holen gegen ein sehr gutes Team und doch nochmal den Push hinkriegen. 6,5 Spiele ist eine Bank, ist eine echte Hausnummer. Es ist nicht mehr so wahnsinnig viel zu gehen. Eigentlich spricht alles dagegen, dass sie noch ernsthafte Playoff-Chancen haben. Ich glaube, auf den gängigen Tools 538 und Co. wird das mittlerweile im 0,x%-Bereich gesehen. Deswegen will ich von dir erstmal wissen, gibt es noch ein Szenario, in dem der Playoff-Switch ein zweites Mal angeschaltet wird, der eigentlich laut LeBron schon angeschaltet wurde? Diesmal ist anscheinend Stromausfall. Stromausfall bei den Lakers. Guck mal, da haben wir doch schon den Titel. Bitte. Titel der Episode. Also der berühmte Playoff-Switch, den LeBron, der Playoff-Modus, den er versucht hat zu aktivieren, ließ sich dieses Mal nicht aktivieren. Gibt es noch ein Szenario? Sind sie raus? Wo stehst du, was die Lakers angeht?
Nein, selbstverständlich nicht. Also spätestens, eigentlich schon längst vorher. Also ich will sagen, nach der Clippers-Niederlage war es wirklich für mich komplett durch. Aber eigentlich war es auch schon bei der völlig schockierenden Niederlage gegen die Suns durch oder eigentlich auch schon davor. Es ist, also die Chancen waren schon klein. Ich meine, vor allen Dingen, wenn man sich den Schedule anguckt. Aber ich gehe gleichbedeutend fest davon aus, dass die Lakers noch weiter so ekelhaft bleiben wird, dass die jetzt wahrscheinlich nach einem Sieg gegen die Boston Celtics zu Hause bei dem 5-Game-Road-Trip gegen die Bulls, die Raptors, die Pistons, gegen die Knicks, gegen die Bucks einfach alles sweepen werden und wir dann in so einer Woche oder zwei doch wieder darüber reden, dass die Chancen von 0,02% irgendwie auf 1,5 gestiegen sind. Also so ekelhaft war die Lakers-Saison jetzt. Wir werden natürlich gleich alles ein bisschen ausklabüstern, aber ja, für mich überwiegt momentan tatsächlich, dass ich traurig bin. Also ich bin legit traurig, LeBron James nicht in der Postseason sehen zu dürfen. Das kommt für mich wirklich als Schock. Dafür gibt es natürlich auch gute Gründe. Da gibt es mit Sicherheit auch ein, zwei Kritikpunkte, die du bestimmt gleich wieder anbringen willst. Aber ja, das ist es. Also Trauer. Tatsächlich Trauer.
Es ist das denn eigentlich für ein Unterton? Kritikpunkte, die du bestimmt gleich wieder anbringen willst.
Ja, also wirklich, Facts, Alter.
Als wäre das hier meine Aufgabe. Also bevor wir uns damit auseinandersetzen, woran er die gelegen hat, muss man sich natürlich nochmal ein bisschen angucken, ob es noch ein Szenario gibt. Wenn man mal ehrlich ist, eigentlich nicht wirklich. Selbst wenn sie jetzt diesen Roadtrip wahnsinnig erfolgreich irgendwie abschließen sollten, dann müssten die Clippers und oder die Spurs schon ganz massiv einbrechen, damit da noch was geht. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Wins man dieses Jahr wohl brauchen wird, um in die Playoffs zu kommen, dann ist man da bestimmt irgendwie bei 44 um und bei in der Größenordnung. Die Lakers haben aktuell 30 Wins, haben nicht mehr allzu viele Spiele, die müssen effektiv eigentlich fast alles gewinnen jetzt und da gibt's eigentlich nicht ernsthaft ein Szenario, in dem das passiert. Von daher will ich eigentlich erstmal, bevor wir uns anschauen, woran er die gelegen hat, von dir wissen, sollten sie jetzt tanken? Also ist es nicht dann tendenziell sinnvoll zu sagen, okay, Playoffs sind raus, wenn es Platz 8 geworden wäre, hätten wir uns da wahrscheinlich in 4, vielleicht maximal 5 Spielen mal eine richtige Rampe abgeholt. Wie viel das wert gewesen wäre, darf man auch so ein bisschen in Frage stellen. Ist es dann nicht eigentlich der Moment, wo LeBron dann doch der Oberschenkel ein bisschen zwickt vielleicht oder eine fiese Erkältung ihn die nächsten 2-3 Wochen rauswerfen wird? Also macht es dann nicht Sinn zu sagen, Leute, da tut mir leid, das Ding ist durch, mein Handbruch ist doch schlimmer oder irgendeine halbwegs vorgeschobene Verletzung, die man irgendwie rauswerfen kann und sagen kann, dann brechen wir jetzt komplett ab, dann sichern wir uns zumindest noch halbwegs gute Chancen auf noch ein vernünftiges Asset. Also welchen Sinn macht das jetzt weiter? Auf dem Gas will ich bei den Lakers, so wie sie gerade performen, eigentlich nicht ernsthaft sagen, aber macht es nicht Sinn, einfach komplett in Stecker zu ziehen und zu sagen, dann lassen wir das Ding halt für dieses Jahr?
Ja, zu 100%. Das muss eigentlich der Weg sein. Die große Frage ist jetzt einfach, ob LeBron James zu stolz ist, um wirklich das erste Mal mitzumachen. Dass er bewusst sagt, ja nö, ich spiele nicht mehr und das mehr oder weniger ohne Grund. Ob ein Grund da ist, ist ja auch noch die große Frage, was man ausdiskutieren muss oder kann. Wie verletzt er wirklich Stand jetzt noch ist. Aber gerade wenn man davon ausgeht, dass es wirklich irgendwo noch ein bisschen zwickt, und da gehe ich von aus, muss man eigentlich sagen, ey komm LeBron, mach einen verfrühten Urlaub, kauf dir irgendwo ein Weingut in Frankreich oder meinetwegen auch noch eins dazu in Italien oder in Süddeutschland und verbring da deinen Sommer und dann hast du da deinen Spaß, machst du mal wirklich komplett Detox, Social Media weg und dann gucken wir, was nächste Saison geht, dann hoffentlich mit Anthony Davis und dann vor allen Dingen auch noch nicht ein, zwei mehr Asset, sondern vor allen Dingen mit einem Asset mehr im Tank, weil das ist ja der große Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf. Dank der Draft-Lottery-Reform haben sich die Odds ja wirklich so stark abgeflacht, dass man als schlechtestes Team, das Team mit dem schlechtesten Rekord, ja nur noch 14% Chance hat, im Vergleich zu vorher 25% für das Team mit dem schlechtesten Rekord, und die Lakers könnten halt noch genau in diesen Bereich kommen, so vielleicht 7 schlechtestes Team, 8 schlechtestes Team, 6 schlechtestes Team, na das vielleicht nicht ganz, und dann reden wir von einer, ja, im Best-Case Szenario vielleicht sogar von einer 7,5%igen Chance, dass die Lakers einfach verdammt nochmal die Lottery gewinnen und dann meinetwegen im nächsten Jahr mit Zion Williamson oder halt einfach mit einem Asset da rumlaufen vor dem Draft oder nach dem Draft, dass sie dann bewegen können. Vielen Dank mit Anthony Davis. Von daher, es macht zu 100% Sinn. Es ist für alle Beteiligten unangenehm. Es ist für Luke Walton unangenehm, der natürlich da jetzt schon irgendwie seine kleine Abschiedsreise im ganz kleinen Licht und ganz still da irgendwie mitmacht. Also ich hoffe, dass es passiert, aber ja, du hast es vorhin schon gemerkt. Ich rechne fast irgendwie nicht damit. Also das wäre zu clean, es wäre zu logisch und es wäre zu sauber für diese Lakers-Saison.
Es wäre zu logisch für die Lakers, finde ich irgendwie. Das ist auch nochmal ein Titel. Vielleicht ist das auch der Titel des Podcasts. Wir müssen mal schauen. Ja, ist natürlich die ganz große Frage. Machen sie es, machen sie es nicht? Ich sehe es gerade irgendwie auch noch zumindest nicht so wirklich passieren. Ob das dann der sinnvolle Weg ist, man darf ja auch mal so ein bisschen eine Frage stellen, welchen Wert hätte denn Platz 8 gehabt? Also ja, natürlich, man wollte in die Playoffs und jetzt kann man sagen, Brandon Ingram, Kyle Kuzma und Co., so viele Playoff-Raps wie irgendwie möglich, die sind halt tendenziell sowieso weg vermutlich, aber wie wertvoll ist denn Platz 8? Also wenn ich mir den Westen angucke, da wirst du halt einmal komplett abgeschossen. So, jetzt kann man sagen, ja klar, du bist aber in den Playoffs dabei und vielleicht brechen sich ja 7 Spieler der Warriors beide Beine und dann hast du vielleicht doch eine Chance, aber im Normalfall wirst du da halt einmal komplett rasiert. Macht dich das dann auf dem Free-Agency-Markt irgendwie noch interessanter? Ist das dann ein Pro-Argument? Ist es vielleicht sogar ein Gegenargument? Keine Ahnung. Also da darf man ja auch mal so ein bisschen in Frage stellen, ob Platz 8 denn so wirklich relevant gewesen wäre, ob es nicht eh die ganze Zeit ein Kampf um Platz 7 gewesen wäre. Da sind die Chancen dann bei original minus 5%, dass sie das noch schaffen. Von daher wäre es rational der einzig richtige Weg, ob es da wirklich passiert. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dann doch demnächst passiert. Ich glaube, die sind noch wirklich 2 bis 3 Niederlagen von einer größeren, in Anführungsstrichen größeren LeBron-Verletzung oder einer Pressemitteilung, dass es dann doch nicht mehr geht, dass so ein bisschen charmant der Stecker gezogen wird. Entfernt, was ich eben noch sagen wollte, fand ich irgendwie ganz charmant. Bei uns würde man quasi sagen, kauf dir doch mal einen Wein und mach den gemütlichen Abend. in den Sphären sagt man einfach, kauf dir doch einen Wein gut und mach dir einen gemütlichen Abend. Also kauf dir einfach das komplette Gelände. Was soll denn der Geiz? Mach doch, keine Ahnung, schreib ein bisschen am Drehbuch von Space Jam und mach in Ruhe. Ist ja irgendwie auch ganz schön. Da müssen wir tendenziell jetzt leider Gottes ein bisschen darauf kommen. Woran hattet ihr liegen? Wir müssen das jetzt nicht prozentual irgendwie aufteilen. Das habe ich auch in einigen Ami-Podcasts schon gehört, so der Blame Pie, also der Schuldkuchen, wenn man so will, wie viel Prozent gehören denn eigentlich wem? Du hast es eben schon anklingen lassen, dass anscheinend du davon ausgehst, dass Luke Walton nicht mehr wahnsinnig lange Lakers-Coach sein wird. Ist das für dich in Stein gemeißelt? Ist das für dich schon ein, also gibst du ihm da quasi auch den größten Anteil? Wie gesagt, wir machen jetzt hier kein Tortendiagramm, aber was ist denn das größte Problem der Lakers gewesen in deinen Augen?
Ja, das allergrößte Problem ist, dass LeBron James zum ersten Mal in seiner Karriere wirklich verletzt war. Und ich sage wirklich, weil er hat schon mal ähnlich viele Spiele verpasst, natürlich bei den Miami Heat, als er da nach dem Jahreswechsel da auch mal so 2 Wochen Pause gemacht hat. Ich glaube, damals war es irgendwie auch der Rücken, der ein bisschen gezwickt hat. Aber da sind ja eigentlich alle davon ausgegangen, dass das mehr so ein kleiner Power-Move war und LeBron einfach mal auch, ja, höchstens mental mal kurz eine Pause brauchte, aber sicher nicht wirklich physisch gesehen. Und diesmal war er halt wirklich verletzt. Dazu ist er halt 34 Jahre und kann dann nicht mal entspannt wieder sagen, okay, jetzt spiele ich wieder, ich lege den Schalter um und bin der alte LeBron. Und das ist natürlich für mich der absolute Hauptgrund, weil wäre diese Verletzung nicht passiert und wären die Lakers mit einem gesunden LeBron James und dann vielleicht auch noch ein bisschen allgemein mehr Gesundheit im gesamten Kader, weil auch da haben sie ja gewisse Probleme gehabt, ein Lonzo Ball, der länger fehlt und für mich auch wirklich sportlich fehlt, also dann sind die Lakers für mich ein Playoffs-Team. Dann sind sie vielleicht auch nur 7., vielleicht auch nur 8., was vielleicht nicht besser ist, aber wir würden zumindest jetzt von anderen Situationen reden. Luke Walton ist unglaublich undankbar und eigentlich für uns von außen natürlich unmöglich zu beantworten, wie viel Schuld er jetzt da wirklich hat. Eine kleine Teilschuld ist mit Sicherheit dran. Viele kommen jetzt natürlich mit Statistiken und sagen, wow, was Luke Walton im letzten Jahr aus den Lakers rausgeholt hat, gerade defensiv mit einem Kader, der wirklich schwer limitiert war, gehörten sie ja mal zu den, ja, zumindest am Anfang, zu den besseren Defensivteams der Liga, obwohl das eigentlich nominell gar nicht hätte sein dürfen, aber sie sind auch in der Saison nach der Saisonhälfte komplett eingebrochen. So wie es jetzt letztendlich irgendwie auch in dieser Saison war. Natürlich induziert durch LeBron, aber weiß ich nicht, ob da ein Muster zu erkennen ist. Das ist schwer zu sagen, aber ich denke, da kann man wirklich auf 100% gehen, dass Luke Walton dieses Team nicht coachen wird. Es wird sich verdammt viel ändern. Die Lakers müssen einen riesen Move machen. Es wird ein risikoreicher Offseason natürlich werden, weil Anthony Davis ist nach wie vor nicht garantiert. Aber es wird sich da im Kader natürlich fast alles, kann man ja sagen, ändern. Also würde mich nicht wundern, wenn im nächsten Jahr da vielleicht maximal 3 Leute noch aus der letzten Saison da wirklich noch stehen und der Trainer wird mit Sicherheit auch ein anderer sein, ja.
Ist auf jeden Fall, also 3 fände ich auf jeden Fall schon stabil irgendwie, wenn da das einmal komplett passieren. Durchgewürfelt wird. Naja klar, so ein bisschen ähnlich wie bei den Celtics, bloß aus völlig anderen Gründen. Wenn du die LeBron-Verletzung ansprichst, die muss man natürlich irgendwie thematisieren. Ich bin bei dir, dass sie ein Playoff-Team sind, wenn er nicht die X-Spiele, wie auch immer, viele er verpasst hat, keine Ahnung, 10 oder was waren es ja irgendwie auf jeden Fall, vielleicht irgendwie ein klein bisschen mehr. Dann sind es ein Playoff-Team.
War eine ganze Menge.
Echt fast 20? Na gut, siehst du mal. Auf jeden Fall eine ganze Menge Spiele, die er verpasst hat. Sie wären für mich ein Playoff-Team, sie wären für mich auch ein klares Playoff-Team. Aber selbst wenn man da dann mal so ein bisschen, auch wenn es nicht die heilige Metrik ist, aber in die Net-Ratings und On-Off-Stats und Line-Up-Stats reinguckt, wenn er dabei war und sie halbwegs fit waren mit einem Ingram, mit einem Kuzma auf dem Court, dann sind sie ein leicht positives Team, was das Net-Rating angeht. Ist jetzt auch nicht so, dass du dann auf einmal 4. wirst im Westen. Also ich glaube, die haben eine Zeit lang rein von der Tabellenkonstellation einfach davon profitiert, dass die Rockets und die Jazz Riesenprobleme hatten, die deutlich weiter hinten unterwegs waren, dass der moderat positive Rekord der Lakers dazu geführt hat, dass du auf einmal irgendwie 4. warst und man darüber geredet hat, ob sie nicht doch vielleicht sogar ein Homecourt-Team sind. Das wären sie in meiner Welt auch mit einem fitten LeBron nicht gewesen. Sie wären ein klares Playoff-Team gewesen. Wahrscheinlich 6., 7., 8., irgendwas in dem Dreh. Dann würden wir da wahnsinnig anders drüber reden. Wir würden dann, weiß Gott, nicht so negativ drüber reden. Aber ich glaube, auch dann würde man sich fragen, ob man sich vielleicht, oder sie sich selbst, oder die Lakers-Fans, über die wir auf Twitter jetzt nicht unbedingt reden müssen, aber das ein bisschen zu positiv gesehen haben und sich da ein bisschen zu viel Hoffnung gemacht haben. Es war die ganze Saison so ein bisschen schwierig. Sie hatten ihren Run, wo sie wirklich gut aussahen und wenn sie richtig gut unterwegs waren und Lonzo, der defensiv massiv fehlt, dabei gewesen ist, dann sahen sie zeitweise auch so aus, als könnten sie ein Team sein, was, keine Ahnung, vielleicht auch mal die Nuggets in der Playoff-Serie schlagen kann. Sie waren ehrlicherweise auch nie so weit, dass man gesagt hat, die haben eine ernsthafte Chance, zumindest nicht im Westen. Von daher ist es jetzt vielleicht, mein Gott, vielleicht ist es besser so. Also was bringt's denn? So, ich weiß gar nicht genau, was für die Lakers jetzt das Bessere ist oder ob es jetzt wirklich viel besser gewesen wäre, wie ich eben schon meinte. Dann wirst du 8. und wirst 4-mal richtig weggerammt. So, und dann? Also was hast du denn dann? So, insofern, mein Gott, vielleicht ist es am Ende des Tages gar nicht unbedingt das Schlechteste. LeBron zieht den Stecker, kauft sich ein Weingut und kuriert sich ein bisschen aus. Man sortiert sich neu, man überlegt sich mit Ruhe und Abstand, ohne dass man sich jetzt um sportlichen Erfolg kurzfristig groß Gedanken machen muss, überlegt man sich die richtigen Moves für die Offseason, die bestmögliche, größtmögliche Chance auf Anthony Davis, überlegt sich vielleicht ausnahmsweise auch mal einen Plan B, was passiert denn, wenn man den nicht bekommen sollte, wie macht man weiter, wie geht man mit den jungen Leuten um. Mal schauen. I don't know. Es wird auf jeden Fall eine massiv spannende Offseason. Und nicht nur Offseason, sondern die nächsten Wochen werden aber extrem spannend. Da kann jetzt einfach eine ganze Menge passieren. Jetzt gehen ja sogar schon die ersten, wird LeBron getradet und machen sie komplett Retool. Ist natürlich Unsinn so. Nichtsdestotrotz wird es sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie da die Reise weitergeht.
Ja, also dass LeBron getradet wird, da sollte man wahrscheinlich eher nicht mitrechnen, weil natürlich nach seinem letzten Spiel, wo er jetzt offiziell Michael Jordan in der All-Time-Scorer-List überholt hat, wird ja natürlich immer wieder jetzt auch natürlich das ganze Legacy-Thema aufgemacht, was wir jetzt natürlich nicht aufmachen werden, aber klar, kannst du jetzt, könnte man jetzt drüber reden, was das für seine Legacy bedeutet, dass er jetzt erstmalig da wieder die Playoffs verpasst seit gefühlten 37 Jahren. Aber was für mich feststeht, ist, glaube ich, dass es für, vielleicht nicht unbedingt für die Legacy, aber mit Sicherheit für die Psyche eines LeBron James besser ist, wenn er sich den Sommer wirklich einfach mal frei nehmen kann, für den Körper sowieso, und sich dann nicht halt, wie du schon meintest, 4-0 abschießen lassen muss von den Warriors im Zweifel. Also, das wäre irgendwie auch keine schöne Geschichte gewesen für ihn. Und so kann es hinten raus, nach einer katastrophalen Saison, die für mich natürlich ganz klar den Schlüsselpunkt hatte, dass die Anthony Davis-Geschichte einfach komplett ins Klo gemanagt wurde. Also das war einfach ein Riesenfehler. Da haben sich die Lakers verpokert und dementsprechend ist es auch sportlich eine Geschichte. Also sind ja auch noch andere Themen, über die du reden musst, wie die ganzen Jungs da sportlich darauf reagiert haben. Also könnte man ja auch sagen, aber Blessing in Disguise, Stichwort. Eigentlich ist es jetzt in dem Sinne optimal gelaufen. Brandon Ingram spielt zwar jetzt in dieser Schlüsselphase, die sportlich nicht erfolgreich war, trotzdem den sportlich besten Stretch seiner Karriere. Also inzwischen höre ich wieder bei diversen Podcasts und von diversen Experten wieder die Diskussion offen gemacht, ob Brandon Ingram oder Jason Tatum das bessere Trade-Asset ist. Und diese Diskussion gab es vorher gefühlt noch nie. Also zumindest seitdem wir Brandon Ingram auf dem Court gesehen haben. Also das ist für die Lakers sehr, sehr positiv. Und Kyle Kuzma hat auch stark agiert. Lonzo ist der Trade-Wert jetzt wahrscheinlich auch nicht groß runtergegangen, weil man einfach nicht viel mehr gesehen hat. Also so gesehen und dann auch noch mit dem besseren Draft-Asset, was ja wie gesagt, wenn die Lakers jetzt noch tanken, relativ realistisch so der 5. Pick sein könnte, der 6. Pick sein könnte, dann ist die Aussichtssituation, sollte sie eigentlich so gut sein, dass es einen erneuten Griff ins Klo managementtechnisch wirklich benötigen würde, um Anthony Davis nicht zu den Los Angeles Lakers zu bekommen.
Da bin ich ein bisschen weniger optimistisch aus Lakers Sicht, aber natürlich werden sie da alles auf den Tisch legen, was sie haben und das tendenziell ein bisschen anders angehen, als sie das zuletzt gemacht haben. Klar, Brandon Ingram und Kyle Kuzma waren in den letzten Wochen sehr gut unterwegs, waren nicht die Problemzonen und sind es nach wie vor nicht. Das ist halt irgendwie ein bisschen, da haben sie andere Baustellen. Also da darf man sich eher anschauen, ob dieser Plan in Anführungsstrichen, ich weiß ja gar nicht, ob es ein Plan war oder ob es dann eher so aus der Not heraus passiert ist, dieses, okay, wir wissen aus den letzten 12 Jahren, LeBron plus x viele Shooter funktioniert, also stellen wir LeBron plus 0 Shooter und drehen ihm noch 3 Playmaker an die Seite und gucken, was dann passiert. Ich fand den in der Theorie auf dem Reißbrett gar nicht so wahnsinnig verkehrt, weil ich die Idee, dass LeBron ein bisschen mehr Offball unterwegs sein kann, ein bisschen weniger On-Ball-Aktivitäten haben muss in seinem Alter, denn auch an dem Mann geht das nicht komplett irgendwie vorbei, fand ich eigentlich ganz charmant. Da haben wir dann 1, 2, 3 Additionen, die trotzdem ein bisschen Shooting und Spacing und Scoring mit reinbringen, irgendwie gefehlt, dass es dann nicht funktioniert, wenn du dein Schicksal irgendwie in die Hände von Lance Stevenson im Jahr 2019 legst oder Kentavious Caldwell-Pope oder frag mich was, Rajon Rondo, das darf einen dann auch nicht ernsthaft überraschen. So, von daher waren die jungen Leute nicht das Problem. Vielleicht ist es für den Value von dem Ingram gar nicht so wahnsinnig verkehrt, dass es jetzt läuft, wie es läuft. Zu guter Letzt, bevor du mir Hate unterstellst, möchte ich mich da gar nicht so äußern. Ich möchte dich einfach fragen. Ich möchte eine offene Frage an dich stellen. Wie hat dir LeBron in dieser Phase in den letzten Wochen gefallen? Was so das Thema, ob man es Leadership nennen will, also den sportlichen Aspekt mal ausgeklammert, dass er nicht besonders viel Defense gespielt hat. Unbenommen, ist auch völlig in Ordnung so. Das hat er die letzten Jahre ehrlicherweise nie gemacht in der Regular Season und das ist auch in Ordnung. Das können wir jetzt auch vielleicht nicht wahnsinnig doll verlangen. Wie hat dir so der Locker Room und so ein bisschen das Ganze drumherum, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, war nicht optimal, glaube ich, kann man so sagen. Nein, also was das angeht, muss man sich den Vorwurf als LeBron-Fan irgendwie schon ein bisschen anhören. Das war mit Sicherheit nicht alles, was er hätte machen können. Ich glaube, dass LeBron wahrscheinlich selber unterschätzt hat, wie früh er wirklich wie viel schon hätte machen müssen oder wie früh er theoretisch auch schon seine Verletzungspause hätte abbrechen müssen. Und dafür war er mental, glaube ich, auch nicht so richtig ready. Also LeBron ist immer wieder jemand, der wirklich von diesen States of Mind wirklich redet in der Mehrzahl, dass er halt auch immer eine Weile braucht, um sich wirklich in diesen Modus reinzukämpfen. Er hat dann zwar natürlich gesagt, so, jetzt ist Playoff-LeBron-Modus an und jetzt werde ich das Ding hier wuppen, bloß da war es im Zweifel halt leider schon zu spät. Aber natürlich, da können wir jetzt diverse Szenen, die man da auf dem Court sehen konnte, sei es kleine Auseinandersetzung von Kyle Kuzma und LeBron James, wobei das ja eigentlich schon auch schon wieder eine ganz andere Geschichte war. Nee, mit Sicherheit nicht optimal gelaufen, aber ja, glaube ich, vieles davon läuft auf den Punkt hinaus, den du eben auch gerade meintest, diese Kaderzusammenstellung, die man auch zum wahrscheinlich nicht unwesentlichen Teil auf LeBron James zurückführen muss, weil das waren alles Jungs, da hat LeBron James gesagt, ich möchte die gerne hier haben, beziehungsweise wenn ihr die holen würdet, wäre ich nicht traurig und das ist hinten raus einfach in die Hose gegangen. Also man kann es auch wirklich überdiskutieren, rein sportlich gesehen, was da jetzt schiefgelaufen ist, man muss es doch einfach nur mal hier in Worte fassen und den Kader durchgehen. In diesem jetzt alles entscheidenden Stretch hatten die Lakers im Prinzip wirklich nur eine Big Three, in der die Big Three LeBron James mit einem Ingram ist, was nach wie vor ein schlechter Fit ist. Die Big Three Teil Nummer 3 ist dann wirklich Kyle Kuzma, der zwar ein richtig geiler Zocker ist, aber einfach ein Second-Year-Player, von dem wir immer noch nicht wissen, ob der jemals mal ein Starter-Kaliber-Player ist bei einem richtig guten Team und ob er wirklich mal richtig effizient und teamdienlich sein kann, und danach ist ja wirklich nur noch Müll dabei. Wir haben Josh Hart, der in seiner Saison jetzt leider nach dieser starken Saison davor absolut underperformt. Wir haben die ganzen Big Men, die eingebrochen sind, wirklich ein JaVale McGee nach seinem Asthmaanfall, nach diesem ganz schweren oder den er da hatte, natürlich dann auch ein Tyson Chandler, der auf einmal gar nicht mehr funktioniert hat, und da ist ja nichts mehr, nicht mehr. Rajon Rondo ist in dem All-Time-Toxic-Mode, den er damals, glaube ich, bei den Dallas Mavericks hatte, also hat ein Net-Rating von gefühlt minus 137, also das ist einfach eine absolute Katastrophe, und da könntest du jetzt Vergleiche anziehen mit den Cavs-Teams damals, bloß da waren zumindest noch ein, zwei Rollenspieler drumherum, sei es ein Kyle Korver, sei es ein Tristan Thompson, die zumindest sportlich gesehen gute Fits um LeBron James herum sind und ihren Umständen entsprechend, ihren Mitteln entsprechend irgendwie ein bisschen da was aufs Parkett gebracht haben. Das ist Stand jetzt bei den Lakers einfach nicht der Fall, und wenn du dann im Westen bist, dann reicht's halt nicht, mein Gott.
Ich glaube, am Ende des Tages zu diesem Thema Kaderzusammenstellung kann man relativ einfach zusammenfassen. Spieler sind beschissene GMs. Auch Spieler mit einem maximalen Basketball-IQ, wie ein LeBron James das zweifellos hat, da sollten Spieler sich raushalten. Das war bisher selten eine gute Idee, wenn man das Gefühl hat, dass da jemand mehr involviert ist, als er das eigentlich eventuell sein sollte. So, von daher ist da am Ende ein sehr dysfunktionales Roster zusammengekommen. Verletzungen hier und da, Leute, die unterperformen, Lockerroom-Stimmung wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig goldig. Am Ende des Tages wird das nicht lang. Letzte Frage, die ich an dich habe. Hast du das Gefühl, dass das in irgendeiner Art und Weise das, was man jetzt auf Twitter schon wieder sieht, ich bin, wie gesagt, ich war nie der größte LeBron-Fan, ich werde es auch nicht, ich kann alles anerkennen, was der Mann gerissen hat, so locker, safe, einer der zwei besten Basketballer aller Zeiten, müssen wir nicht drüber reden. Hast du ein bisschen die Angst, dass da sowas rauskommen könnte, wie die Wahrnehmung, die jetzt gerade sehr ins Negative kippt, die viel zu weit ins Negative kippt, vor allem auf Twitter, wo NBA-Twitter ist halt irgendwie schwierig, oder Basketball-Twitter ist einfach echt mit Vorsicht zu genießen. Jetzt mittlerweile hat man so das Gefühl, ist LeBron eigentlich noch ein Top-20-Spieler der Liga? Bin ich mir gar nicht so sicher. Das ist dann irgendwie auch schon wieder ein bisschen
Blake
heftig.
Blake Griffin, LeBron James doch wieder?
Ja, genau. Voll so, ne? Irgendwie seltsam, also kann ich auch nicht so wahnsinnig ernst nehmen, aber gibt es ein Szenario, in dem dieses LeBron hat es zum ersten Mal nicht geschafft, er ist eventuell alleine doch nicht mehr genug, kann das dazu führen, dass das für andere Free Agents, ob das dann Anthony Davis ist oder Peng, aber dass dieses Totschlagargument, was immer galt, Spiel mit LeBron James und du bist Instant Contender, dass das angekratzt wird, dass man das Gefühl hat, okay, vielleicht ist auch der Kerl keine komplett unsterbliche Maschine, vielleicht ist auch er mit 34 langsam aber sicher aus dem Weg raus, aus seiner Prime, und vielleicht ist es doch gar nicht so simpel für mich zu sagen, okay, Spiel mit LeBron, safe mache ich ohne drüber nachzudenken, weil ich bin dann instant in den Finals. Also gibt's diese Gefahr oder ist es immer noch so, LeBron plus guter Co-Star plus die Lakers reicht eh safe, um einen Riesennamen zu bekommen?
Also in diesem Sommer sehe ich die Gefahr wirklich noch nicht. Also für mich, um diese Diskussion jetzt auch nochmal kurz aufzumachen, was ich jetzt überall gelesen habe, für mich, bis wir es nicht anders sehen, und da reden wir von den Playoffs, ist LeBron James für mich nach wie vor der beste Spieler des Planeten. Er ist es nicht mehr für 82 Spiele über die Regular Season. Das kann er einfach nicht mehr liefern. Da ist dann Giannis Antetokounmpo mit dem Feuer und einfach der Jugend, die er hat. Das ist ein Niveau, da kann LeBron nicht mehr mithalten in der Regular Season über diese ganze ewige Zeit, die einfach auch viel zu lange ist, wo wir uns alle einig sind. Aber ich glaube, bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass er in den Playoffs wirklich diesen Modus absolut wieder erreichen könnte, und ich glaube, noch macht sich jemand wie Anthony Davis da keine Sorgen, weil du eigentlich jetzt im Sommer dahin gehen würdest mit einem Zeitfenster im Kopf von 3-4 Jahren, in denen du hoffst, dass du da einen Titel holst. Und das ist eine Zeit, in der, glaube ich, keiner mit gutem Gewissen an LeBron zweifeln kann. Also da müssen wir es, wie gesagt, erstmal sehen. Und du kannst ja auch in seine Stats reinschauen, die nach wie vor hervorragend sind. Mein Gott, auch jetzt in diesem letzten Stretch, der nichts mehr war, averaged er fast ein Triple-Double bei soliden Quoten. Der Dreier zwar nicht mehr ganz da wie vorher, aber das sind ja nach wie vor alles überragende Stats. Und der Mann ist immer noch so gut. Und es reicht vielleicht nicht mehr ganz alleine, zumindest nicht im Westen. Aber es wird mit Sicherheit immer noch zu zweit reichen. Und vor allen Dingen, wenn wir von einem Superstar reden, vom Kaliber Anthony Davis. Etwas, was wir auch noch nie gesehen haben. Wir haben LeBron mit einem schon alternden Wade gesehen. Wir haben LeBron mit einem Bosch in einer neuen Rolle gesehen. Wir haben LeBron mit einem Irving gesehen, der damals, müssen wir uns auch mal zurückerinnern, da haben wir noch diskutiert, ist Kyrie Irving ein Top-15-Spieler oder ein Top-20-Spieler? Das war ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also zu denken, dass LeBron James mit Anthony Davis nicht eine ernsthafte Chance auf den Titel hat, das ist wirklich schon Blasphemie.
Damit, finde ich, kann man das zu dem Thema stehen lassen. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, mein Freund. Ich weiß nicht, ob dein Puls es schon zulässt. Ich würde sagen, für Blinker links braucht man einen Puls, einen Ruhepuls jenseits der 120, südlich der 200. Irgendwas in dem Bereich musst du dir jetzt aufbauen, weil ansonsten wird dich das Ding überfordern. Weil mich hat es letztes Mal, hat mich diese Rubrik überfordert. Ich habe ein paar hochgradig seltsame Antworten gegeben. Da müssen wir im Nachhinein vielleicht nicht nochmal drüber reden. Es geht jetzt hier wirklich, es geht Schlag auf Schlag. Also bist du schon soweit, dann würde ich mich freuen, wenn ich dich auf den imaginären Stuhl setzen darf und mit dir Blinker links spielen darf, nachdem ich es einmal kurz erklären werde. Bist du soweit? Ich erkläre das jetzt. Blinker links ist eine unserer neuesten, beziehungsweise unsere neueste, ja, ich weiß gar nicht, Meinungsrubrik. Nennen wir sie Meinungsrubrik. Ich habe, glaube ich, 10 kurze Fragen, beziehungsweise Aussagen, Aussagefragen, Hybride für dich vorbereitet. Und der Sinn ist relativ simpel. Die Fragen sind kurz, deine Antworten sind es möglichst auch. Im besten Fall ein Satz, ein Halbsatz, vielleicht ist es auch mal nur ein Wort oder nur ein Name. Also das ist alles sehr, sehr offen. Ich habe das letztes Mal ein bisschen falsch gemacht, ehrlicherweise, weil es war Premiere. Bei manchen Sachen habe ich sofort geantwortet, das war gut. Bei manchen habe ich 2-3 Sätze reingeführt, darum geht es nicht. Es geht hier, ich will keine Erklärung von dir, ich will nicht wissen, warum. Ich stelle dir eine Frage, ich will eine Antwort. Wir haben das mit schöner Musik hinterlegt und dann hauen wir das einfach, reiten wir das in 30, 40 Sekunden durch und danach können wir uns von mir aus ein bisschen über deine Brainfart Antworten unterhalten. Ansonsten bei den Antworten gilt schnell, kurz und prägnant.
Ja, alles klar, dann ein Spieler los und danach, also die Hintergrundmucke ist genau 1 Minute und 52 Sekunden lang. Ich glaube, du hast das letzte Mal sogar geschafft, dass wir da überzogen haben. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass ich da drunter bleibe. Also das ein Spieler kommt und dann musst du noch auf meinen musikalischen Cue reagieren, weil ich das Soundboard unter Kontrolle habe und dann kann's losgehen. Okay, nach wie vor gut. Ja, okay, die Zeit läuft scheinbar jetzt.
Auf geht's, Blinker links. Frage 1. Wo spielt Kevin Durant im nächsten Jahr?
Die Golden State Warriors.
Wer ist das zweitbeste Team der Liga?
Die Milwaukee Bucks.
Wer ist der beste Locker-Room-Guy in der Liga?
Robin Lopez.
Welche zwei Spieler müssen unbedingt mal Teammates sein?
LeBron James und Anthony Davis.
Nice. Welches Team ist die größte Enttäuschung dieser Saison?
Ach du Scheiße, die größte Enttäuschung, Memphis Grizzlies.
Welcher Coach muss unbedingt zurück in die Liga?
Jason Kidd, nur für die Memes.
Der überbewertetste Spieler der Liga aktuell.
Hast du mich das nicht auch letztes Mal gefragt? Du Arschloch.
Nein.
Inzwischen wieder Zach LaVine.
Wer wird das Überraschungsteam der nächsten Saison?
Nochmal die Sacramento Kings.
Um welche zwei Spieler würdest du heute eine Franchise aufbauen?
Ricky Rubio und LeBron James.
Wer muss aufs Cover für das nächste NBA 2K?
Chris Middleton.
Sehr stabil, du hast es geschafft, mein Lieber. Voll in der Zeit, Blinker links.
Oh Gott.
Oh, das ist maximal Überforderung. Das ist richtig, richtig hart. Ich weiß nicht, ob überbewertet, ob es doppelt war. Ich dachte, du hättest mich nach unterbewertet gefragt. Vielleicht war es auch überbewertet. Keine Ahnung. Ich finde, du hast einen sehr stabilen Job gemacht.
Tatsächlich.
Ja, kann sehr gut sein. Ja. Warum auch immer. Ah, da hat sich's ein bisschen gedoppelt, mein Fehler. Ich habe das auf dem Weg von der Arbeit nach Hause vorbereitet. Aber stabil, du hattest, würde ich sagen, keinen einzigen Brainfart dabei. Kevin Durant nächstes Jahr bei den Warriors, fand ich spannend, habe ich eine andere Antwort erwartet, ehrlicherweise. Zwei Spieler-Teammates, natürlich sehr charmant, sehr schöner Anschluss an das Thema von eben. Bester Locker-Room-Guy der Liga, für mich auch absolut safe, Robin Lopez, muss man glaube ich auch nicht drüber reden. Jason Kidd für die Memes würde mich tatsächlich persönlich freuen. Vielleicht ja bei den Lakers. Also wer weiß.
Ja,
es sind ja möglicherweise auf der Suche.
Oder halt dein Mark feuchter Jackson Traum aus ähnlichen Gründen.
Dein feuchter Traum ist doch Stan Van Gundy als Coach der Lakers nächstes Jahr. Oh. Mit Anthony Davis und LeBron, oder?
Oh, das wäre natürlich, da bin ich nicht drauf gekommen. Aber das wäre meine ernste Antwort gewesen, ja.
Stan Van Gundy, LeBron, Anthony Davis, ab geht's also für die Lakers.
Jeff Van Gundy selbstverständlich, nicht
Stan. Sorry, ja. Mein Fehler. Selbstverständlich. Ja, charmant. Auch die Kings als nochmal Überraschungsteam der nächsten Saison finde ich sehr interessant. Also meinst du wirklich, da geht was Richtung ernsthaftem Playoff-Team oder was machst du aussehen?
Ja, ohne Scheiß. Also eigentlich aus allen Gründen, die ja auch in diesem Jahr schon so schockierend gefruchtet haben. Es spricht wirklich nichts dagegen, dass die nicht nochmal einen intrinsischen Schritt nach vorne machen und vielleicht einen Harrison Barnes so gut mit reinbekommen, das System, dass der da nochmal eine geile Rolle als Rollenspieler annimmt in seiner letzten Saison, glaube ich, bevor er Free Agent wird. Bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher mit Barnes, aber ich meine, der hätte noch die Player-Option und ja, wenn wir uns seinen Vertrag nochmal kurz vor Augen führen, dann wird er die, glaube ich, ziehen, also Harrison Barnes bei den Kings, aber vielleicht in einer sportlich guten Rolle, das kann sein, dann De'Aaron Fox, meinetwegen echt den Schritt zum All-Star, ein Buddy Hield, der sein Niveau einfach hält und dann diese ganzen jungen Big Men, die du jetzt erstmal richtig sortierst, also ein, zwei Leute raussortierst aus der Rotation und dann da wirklich Platz frei machst, wer weiß, und dann meinetwegen noch irgendwie, vielleicht gewinnen die Kings ja auf einmal auch die Lottery, Top One Protected ist der Pick ja, glaube ich, also mal schauen, müssen wir mal gucken, wäre schon irgendwie charmant.
Sehr stabil. Okay, die eine Sache, die du mir noch erklären musst. Nächstes Cover von 2K, Christian Bale.
Ja, das war der Brainfart. Also ich habe mir gedacht, also das war so ein bisschen Sympathie-Vote, weil ich finde, okay, es sollte auch mal jemand aufs Cover, der halt nicht so schön ist.
Oh Gott.
Und Chris Middleton, ey, der Typ war All-Star, so auch meiner Meinung nach zu Recht. Und warum nicht? Also es gibt ja inzwischen bei 2K so diese ganz vielen Editionen. Und inzwischen gibt es ja eigentlich nicht mehr nur einen. Es gibt immer einen, der wirklich das Gesicht ist von dem Jahr, aber es gibt mehrere Editionen. Dann hast du irgendwie Paul George, Giannis und noch irgendwie drei andere gleichzeitig. Und je nachdem, welches du kaufst, kriegst du das irgendwie. Und wer weiß, vielleicht hat Chris Middleton ja irgendwie Glück und der landet der nächsten Saison. Ernsthaft? Weiß ich gar nicht so. Chandler Parsons Comeback oder so, wenn du dann doch wieder auf schön gehen willst, ich weiß es nicht.
Ja, finde ich auf jeden Fall stabil. Chris Middleton, ich glaube, ich kann dich beruhigen, es wird vermutlich nicht passieren im nächsten Jahr. Das ist halbwegs unwahrscheinlich. Ja. Finde ich sehr stabil. Ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn wir die großen 5 Rubriken bei ins Gesicht von Staudemeyer machen würden, Blinker links auf jeden Fall gerade im Power Ranking Platz 1. Finde ich überragend.
Ja, es ist wirklich sehr schön. Also haben wir auch sehr positive Rückmeldungen bekommen. Also die Leute haben fast schon gefleht, dass wir auf jeden Fall jetzt es wieder, oder geflohen.
Ich wollte es gerade sagen, das ist so ein Verb, das konjugiert sich nur scheiße, ey. Die Leute haben gefloten. Ja, keiner weiß es. Nein, sie haben gefleht. Es klingt völlig falsch, aber sie haben gefleht.
Klingt total scheiße, ne? Also da wirklich die deutsche Sprache gone wrong. Nee, ey, macht auf jeden Fall Spaß. Also ich freue mich auch schon. Ey, wie machen wir das? Ist mal die Frage. Sagen wir jetzt, wir müssen das jetzt konservieren und da erstmal wieder ein bisschen Gas rausnehmen? Oder reiten
wir müssen
das
jetzt komplett
so
immer
lange
ballern. Wir reiten das Ding jetzt wie so ein viralen Hype. Also das geil. Meme, das wird jetzt komplett geteilt. Wir gehen komplett steil. Einfach, wir machen eine komplette Ausgabe, nur Blinker links. Einfach nichts anderes.
Absolut.
65
Minuten. Ich freue
mich
auch jetzt schon. Leider wird es nicht dieses Wochenende sein, wo du dich mal wieder jährst. 31 Jahre wird der alte Sack hier, der übrigens von innen und teilweise von außen eigentlich wirklich schon biologisches Alter 47, ne? Also mindestens. Das ist schon eine harte Nummer und es liegt doch nicht mal am Alkohol.
Auf jeden Fall. Nee, gar nicht. Von innen 47.
Ist schon eine Nummer. Also wir sehen uns dieses Wochenende leider nicht, weil ich ja nicht kann. Ich habe ein ganz wichtiges Spiel und kann da leider nicht fehlen, aber wir holen das natürlich nach und wenn wir uns das nächste Mal sehen, freue ich mich auch schon. Blinker links natürlich auch eine geile Rubrik, die man natürlich verbildlichen kann. Also auch das könnte man ja vielleicht mal bei YouTube sehen.
Das ist wirklich Brainfart-Gefahr 11 aus 10. Also da wird man so oft völligen Unsinn erzählen, weil man einfach so schnell ist. Mein Gehirn ist nicht so schnell. Das ist 47. Ja. Ich bin 47. Was soll ich machen?
Ja, das ist doch schön. Also wie immer, falls der Post aufgemacht wird zu dieser Episode, könnt ihr gerne auch eure spontanen Antworten da raushauen oder alles Mögliche noch kommentieren. Wir haben noch eine weitere Quiz-Rubrik offen, aber bevor wir das machen wir, glaube ich, jetzt wirklich zum Schluss. Eigentlich habe ich gesagt, wir machen hier wirklich ein ganz hartes Limit mit 60 Minuten heute. Ich befürchte, das werden wir nicht durchziehen können, weil wir uns zumindest ganz kurz ganz kurz noch über die Celtics unterhalten wollten, oder? Also ich meine, einen kleinen Blick in Osten, also an der Stelle ja übrigens auch nochmal ein kurzes Shoutout an die Milwaukee Bucks, die tatsächlich das erste Team sind in der NBA, die offiziell eine Playoff-Garantie haben. Sie haben die Playoffs geclincht als bisher einziges Team mit 48 Wins, soliden Abstand, dementsprechend auch nicht nur von den Raptors, sondern auch vom Kontrahenten im Westen. Also falls sie in die Finals kommen sollten, haben sie eine sehr solide Chance auf Homecourt. Da hat es auf jeden Fall eine Ansage und an der Stelle natürlich auch nochmal Shoutouts raus an die New York Knicks und die Phoenix Suns, die ja das Gegenteil gemacht haben und zwar out of contention sind, aber mehr als verdient und mehr als offiziell.
Ja, definitiv. Also wenn es jemand verdient hat, dieses Jahr das Playoff Race frühzeitig zu verlassen, dann sind es die Knicks, ein absoluter Scherbenhaufen. Also haben sie hart für gearbeitet und das Tanking Race ist mal wieder aber wirklich auf allen Schienen unterwegs. Ich finde es wieder sehr schwer anzuschauen, aber das ist halt, wie es ist in diesem System. Wir wollen ein bisschen über die Celtics reden. Wir müssen das nicht so lang machen wie über die Lakers. Finde ich auch nicht unbedingt notwendig. Finde aber trotzdem so dieses Bigger Picture bei den Celtics halbwegs spannend. Also so die typische Frage, wie gut ist dieses Team? So, wir haben darüber geredet, sie sind mal wieder 5-5 aus den letzten 10. Die Celtics sind gefühlt das einzige Team. Immer wenn ich auf die letzten 10 gucke, sind sie 5-5 oder 6-4 oder 4-10. Also sie haben einfach immer, hovern sie so rund um 500er Basketball. Zwischendurch hatten sie einen Stretch, wo sie wirklich gut unterwegs waren. Deswegen sind sie auch mal eben ganz charmant bei 40-26. Also ja, nur auch nicht so, als wäre das irgendwie ein Team, was 500er Basketball spielt. Die haben eine unfassbare Varianz in ihren Leistungen. Die können, wenn es klickt und sie gut unterwegs sind, wobei man zu letzter Nacht auch nochmal in Richtung Golden State schauen darf und irgendwie zu Protokoll geben darf, dass sie nicht so richtig Lust auf Basketball hatten letzte Nacht, haben die Celtics ja trotzdem ein unfassbares Spiel gemacht und mal gezeigt, wenn alles klickt, dass sie genau das sein können, was wir alle, als diese Roster-Zusammenstellung dann final war, gesagt haben, was da gehen kann. Ein unglaublich tiefes Team, ein trotzdem in der Spitze sehr, sehr talentiertes Team, eins, was wahnsinnig viele verschiedene Facetten hat und einfach viele, viele Optionen hat. Genauso gut, wie es letzte Nacht aussah, genauso hässlich sah das echt über viele Wochen aus. Oder viele Wochen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in den Phasen, wo es gar nicht lief, einfach auch nicht schön. Gordon Hayward, der irgendwas zwischen 8% und 80% seines Leistungsvermögens auf die Platte bringt und man hat so ein bisschen das Gefühl, es kann jede Nacht was anderes sein. Dann sind es auf einmal die super effizienten 30 Punkte, wo man das Gefühl hat, ja, das ist der alte Hayward. Dann sind es 3 Nächte in Folge 7, 2 und 4 Punkte und er ist überhaupt kein Faktor. Also bei den Celtics gibt es wahnsinnig viele Themen. Diese typische Locker-Room-Mentalität, man hat jetzt nicht nur aus einer Richtung gehört, dass das offensichtlich nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, gerade ein Teil des Locker-Rooms der Celtics zu sein. Marcus Smart hat sich dazu ein paar verschiedenen Aussagen hinreißen lassen. Kyrie ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der geborene Leader, also hat sich bisher zumindest nicht unbedingt prädestiniert als derjenige, der da das Alpha-Tier sein sollte. Ein Al Horford, der es theoretisch vielleicht sein sollte, weil er der Älteste und Erfahrenste ist, ist einfach vom Typ her nicht unbedingt der Kerl. Es gab hier und da mal so ein paar Aussagen aus verschiedenen Richtungen, die nicht so super geil waren. Insgesamt, ich will es erstmal so ein bisschen aufs Sportliche beziehen. Man kann nicht so richtig den Finger drauf legen. Teilweise kann man es, wenn man das Roster durchguckt, ist da wahnsinnig viel Qualität. Vielleicht ein bisschen zu viel Qualität in großen Anführungsstrichen. Es ist so ein bisschen dieses Viel-Hilft-Viel-Motto. Gefühlt würde ich sagen, die ersten 10, 11 Roster-Spots der Celtics habe ich null Bauchschmerzen, wenn die relevante Basketballminuten in der NBA spielen. So, vielleicht ist das einfach schon ein kleines bisschen zu viel. Du hast 2 Jungs, die über 30 Minuten spielen. Alle anderen sind dann irgendwo im mittleren 20er-Bereich unterwegs. Die Rollen sind nicht so super klar verteilt anscheinend. Vielleicht ist es am Ende, ist es sehr banale, sehr plakative Frage. Ich sollte mich vielleicht bei Bleacher Report bewerben mit dieser Frage. Ist es vielleicht zu viel Qualität in der Breite und zu wenig in der Spitze? Ist das ein Problem?
Ich glaube tatsächlich, dass Ersteres das viel größere Problem ist. Also für mich, die Boston Celtics hat mich da auch schon, es ist echt ein heißes Thema, weil es immer wieder spannend ist, die verschiedenen Perspektiven zu sehen. Es gibt nach wie vor viele Leute, die so überzeugt davon sind, dass die Celtics eigentlich nach wie vor das beste Team im Osten sein müssten, rein vom Talentlevel. Und da gibt's einen Case für. Also ich selber sag eigentlich immer, für mich sind's die Bucks. Rein rational sollte man vielleicht sogar auf die Raptors gehen.
Für mich sind es die Raptors, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, also gerade wenn man einfach bedenkt, dass die Bucks im Prinzip noch ein neues Team sind, neuen Coach haben und schon in den Playoffs echt zwar auch absolutes Boom, aber dafür auch leichtes Bust-Potenzial haben. Ich meine, so nicht wie die Philadelphia 76ers im letzten Jahr, die einfach Dreierbomben wie die Verrückten und wenn sie nicht fallen, wird's hässlich. Aber so eine kleine Parallele ist für mich da. Also von daher, vielleicht rational sollten es die Raptors sein. Für mich sind es die Bucks und die Celtics können sein, wenn sie halt, ich bin mir sicher, dass sie eine Schippe drauflegen werden, aber eine wird halt nicht reichen, müssten schon 2 oder 3 sein. Aber für mich werden die Celtics wahnsinnig davon profitieren, wenn sie nicht mehr diese tiefe Rotation Rotation spielen müssen. Also aktuell, und da, ja, theoretisch müsste man auch langsam mal über das Personalmanagement, das Personality-Management, was auch immer, von Brad Stevens reden. Es tut den Celtics einfach nicht gut mit diesen 10, 11 Mann tief und alle kriegen zwar Minuten, aber irgendwie nicht so viel, wie sie eigentlich wollen. Das ist einfach ein ganz, ganz großes Problem. Gordon Hayward reiht sich damit ein. Also ich finde es absolut nachvollziehbar, dass es Leute gibt, wie wahrscheinlich ein Jaylen Brown, der sieht, was Gordon Hayward da lange Zeit auf dem Platz gemacht hat und dann denkt und irgendwie in die Stats guckt und sagt, Alter, der Mann spielt tatsächlich, auch wenn es nicht deutlich ist, mehr Minuten als ich. Oder durfte am Ende, am Anfang noch für mich starten und der bringt nicht die Leistung, die ich bringe. Also das relativiert sich jetzt langsam zwar wieder ein bisschen, weil Hayward langsam wieder so ein bisschen wieder Leistung zeigt, aber das sind alles reale Probleme. Also Kyrie Irving, Toxic Leader, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Die Anekdote habe ich schon mal gebracht. Also ich kann nur noch mal sagen, noch mal so ein bisschen von einer anderen Perspektive beleuchtet, das wäre halt wie damals bei uns beim Fußball gewesen, A-Jugend. Also tut mir leid, nur weil ich damals vielleicht der Beste war oder dich mal ausgenommen. Sagen wir mal, dich mal ausgenommen, nur weil ich der Beste war, kann ich mich da nicht auf einmal hinstellen, wirklich wie der letzte Assi und da auf einmal sagen, ich bin Capitano und den Leuten Ansagen machen, weil ich halt einfach in der Zeit davor absolut kein Vorbild war und ein Egozentriker war und was auch immer. Und es reicht halt auch nicht eine gute Saison, beziehungsweise eine herausragende Saison von Kyrie Irving, die es ja sportlich wirklich ist, reicht halt nicht aus, um diesen Platz einzunehmen und auf einmal auf LeBron James Jr. zu machen und alle rumzukommandieren. Kann ich ebenfalls verstehen, dass das den Leuten auf den Sack geht. Und das sind viele Einzelpunkte, dann noch mit vielen schwierigen Charakteren. Marcus Smart finde ich da auch eigentlich ganz spannend, weil ey, für mich ist glasklar, der Leader dieses Lockerrooms müsste eigentlich Marcus Smart sein. Aber irgendwas scheint da an seinem Charakter auch da irgendwie im Essig zu liegen, dass er diese Rolle nicht einnehmen kann, weil, also für mich ist er der glasklare Leader, Al Horford ist halt ein bisschen zu passiv, glaube ich, von der Personality, Tatum, Brown natürlich viel zu jung, also ein Tatum, der sportlich irgendwie noch ein bisschen rechtfertigen könnte, das sind so diese ganzen großen Probleme, aber wenn die Celtics nicht wie letztes Jahr, weil da war es halt durch die Verletzungsprobleme, dieses Zusammenraufen, dass sie so großartig performt haben und überperformt haben, das ist ja natürlich auch das Thema, aber glaube ich, wenn die Celtics wirklich einen 9-Mann, vielleicht sogar eine enge 8-Mann-Rotation spielen, wirklich mit ihren 8 besten Jungs und die Egos geklärt sind, die Fronten geklärt sind, sehe ich nach wie vor, dass die Celtics wirklich ein brachiales Niveau erreichen könnten.
Ja, das finde ich ist genau das große Problem. Also sie haben ein riesen Leadership-Problem und bei Kyrie bin ich komplett bei dir. Das ist also bei sportlich dieses Jahr über jeden Zweifel erhaben. So, da müssen wir nicht drüber reden. Die letzten Jahre per se, aber dieses Jahr ganz explizit spielt eine unfassbar großartige Saison. Aber wenn Kyrie Irving derjenige ist, der most vocal Typ ist und der irgendwie vorne weggeht, dann glaube ich, ist das einfach kein Rezept, was zum Erfolg führen wird. Al Horford wäre für mich derjenige, der es machen müsste, der sportlich dieses Jahr auch noch nicht ganz da ist, wo er vielleicht mal hin will, der in den Playoffs aber tendenziell eh wieder derjenige sein wird, der da eine absolut verlässliche Bank sein wird, zumindest bis der Kerl 35 ist, mache ich da einen Lock hinter. Ist das jemand, auf den kannst du dich in den Playoffs zu 1000% verlassen? Ein Marcus Smart ist dann eher so der Typ Leader, wie es ein Draymond Green ist, der einfach mit unfassbarer Intensität und Energie vorangeht und da so ein bisschen das Feuer sein kann, was du irgendwo brauchst. Und Kyrie Irving hat halt tatsächlich einfach nicht die richtigen Argumente auf seiner Seite, um zu sagen, ihr jungen Leute, folgt mir. Und dann kommen solche Geschichten wie dieses typische Ding, was damals als, wer war es, Hayward macht den Inbound, gibt ihn irgendwie mit 2-3 Sekunden auf der Uhr zu Jason Tatum, der einen völlig freien, wirklich einen guten Look bekommt. Das Ding rimmt irgendwie raus auf den Game-Winner. Kyrie stellt sich danach hin und regt sich tierisch drüber auf, dass Jason Tatum den Ball bekommt und nicht er. Das ist halt schwierig. Das ist genau was eigentlich, das ist, was nicht die Celtics-DNA ist. Die Celtics-DNA ist, wir sind ein Team, wo du nicht den einen Jungen hast, auf den am Ende des Tages alles zugeschnitten ist, den wir wegisolieren und einfach zugucken und gucken, was passiert. Da will Kyrie Irving hin. Das ist genau das, wie er sich Basketball vorstellt. Gib mir den Ball mit ein paar Sekunden, ihr stellt euch an die Seite und dann guckt mir zu, wie ich was für uns irgendwie happen mache, wollte ich gerade sagen. Aber wie ich das Ding mache, wie ich Verantwortung übernehme, wie ich am Ende des Tages den Wurf nehme, weil das meine DNA ist. Das ist ja in Teilen auch das, was ihn gerade so gut macht, weil er dann eben nicht Angst vor diesem großen Moment hat. Die Celtics funktionieren halt komplett anders. Und wenn du so ein breites, tiefes Team bist, dann musst du auch ein bisschen anders funktionieren. Sich dann hinzustellen und sich drüber aufzuregen, dass ein Gordon Hayward den Ball zu einem Tatum gibt, das sind so kleine Momente, das muss man vielleicht auch nicht überdramatisieren. Aber das ist halt scheiße so. Da kannst du auch nicht erwarten, dass deine jungen Leute danach sagen, okay, Kyrie, du bist unser Anführer, ich werde genau das machen, was du sagst. Wenn es ein LeBron macht, der für mich, was Leadership angeht, auch immer noch hier und da mal so ein bisschen fragwürdigen Job gemacht hat, aber ey, come on, so, das ist einer, der all-time great ist. Wenn der was sagt, dann hältst du die Fresse und machst das so. Da ist Kyrie Irving nicht. Und dann kann ich mich nicht mit so einer Attitüde da rausbewegen. Das soll nicht heißen, dass er der einzige Grund ist, aber das ist mit Sicherheit ein Grund. Und was man am Ende des Tages gerade bei den Celtics sieht, ist, dass die Gesamtqualität nicht nur die Summe der Einzelstücke ist und dass man oft, glaube ich, unterschätzt, was ein funktionaler Lockerroom und eine gute Atmosphäre und eine produktive, energetische Atmosphäre in einem Teamsport, der Basketball nach wie vor ist, was das ausmachen kann. Das macht halt nicht 80% aus, da ist es dann am Ende doch die sportliche Qualität. Aber wenn das nicht funktioniert, das ist essentiell dafür, dass ein Team funktionieren kann, in der Spitze wirklich funktionieren kann, dass du, wenn du in die Kabine kommst, halbwegs Bock hast, dich mit den anderen Leuten auseinanderzusetzen und produktiv gemeinsam an irgendeinem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Wenn du das nicht hast, dann glaube ich, kommst du dahin, dass das passiert, was gerade bei den Celtics passiert, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Und Marcus Morris, eine unfassbare Saison gespielt, war gefühlt auf All-Star-Kurs, ist jetzt komplett eingebrochen, wundert einen dann am Ende des Tages auch nicht mehr. Und Hayward ist total up and down, Jaylen Brown hat einfach keine verlässliche Rolle. Da gibt es relativ viele Probleme. Andersrum, wenn ich dann mal wirklich wieder so quasi einen halben Meter zurückgehe, ist das nach wie vor irgendwie eine Top-5-Defense und eine Top-10-Offense, eines der besten Net-Ratings und ein wahnsinnig gutes und mit Talent geschmicktes Team, wo ich immer noch sagen würde, es würde mich zu 0% wundern, wenn wir die Boston Celtics in den Finals sehen. Aber aktuell bin ich auch da angekommen, dass es mich auch nicht wundern würde, je nachdem, wie das Seeding am Ende des Tages ausgeht, wenn wir die Boston Celtics relativ früh in den Playoff aussehen würden. Aktuell das Seeding gegen die Sixers, habe ich da gerade das Gefühl, dass Boston das gewinnt? Nee, irgendwie nicht. So, und dann guckst du auf einmal auf den Erstrunden aus und dann will ich aber deinen Pitch gegenüber Anthony Davis mal sehen, dass Kyrie und Anthony Davis dann auf einmal die Lösung ist, wo dann auch wieder fragt, ob Kyrie da so viel Bock drauf hat. Genau, wenn Kyrie dann da Bock drauf hat. Also auch bei den Celtics ist ja schon der Playoff-Erfolg oder zumindest so ein bisschen das, was jetzt in den nächsten Wochen passiert, halbwegs maßgeblich dafür, wo die Reise die nächsten Jahre hingeht. Von daher finde ich es einfach unfassbar interessant, wo es hingeht. Und ich kann da aktuell, ich würde mich niemals zu einer Aussage hinreißen lassen. Erst von Erstrunde aus bis Finals und neben zwei Spiele von Golden State weg, würde mich aktuell gerade nichts wundern.
Ja, das ist wirklich das spannende und einfach faszinierende Ding an den Celtics. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass wir nicht bei diesem 4-5 Matchup bleiben. Also, boah, das wäre schon echt heftig, wenn die Pacers.
Aber seit wie vielen Wochen reden wir darüber, dass die Pacers da rausfliegen? Also, ich glaube es eigentlich auch nicht.
Es ist phänomenal. Es ist wirklich phänomenal, was sie da abreißen. Also, gerade gehen da natürlich auch Shoutouts raus an Coach Nate McMillan, an dem ja auch gezweifelt wurde von Anfang an. Und ja, muss man einfach inzwischen sagen. Also, du kannst da auch natürlich sportlich auf viele Einzelne jetzt gehen, was die für Schritte gemacht haben. Aber dass sie da jetzt nicht hingehören nominell, da müssten wir uns ja alle einig sein. Also, für mich sind die Celtics auch, wie gesagt, ich habe ja eben meine Rangliste offen gemacht, mindestens die Nummer 3 und selbst auch jetzt mit Tobias Harris und mit vielen Punkten, die für die 76ers sprechen, sehe ich sie nach wie vor klar, also nicht, vielleicht nicht klar, das ist jetzt, stand jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich sehe sie hinter den Celtics, also es wäre natürlich eine heftige Nummer, wenn wir das Erstrunden-Matchup bekommen, dann wird es nämlich richtig brisant, weil dann haben die Celtics auch echt so ein, ja, richtiges Krisenszenario für die Offseason, aber sehe ich persönlich noch nicht. Also ich mache mir da Hoffnung. Ansonsten ja, bin ich einfach gespannt, wie es weitergeht. Ich reg mich auch wirklich persönlich ein bisschen über Kyrie Irving auf, weil ich habe da gerade auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde, das ist ein gefährlicher Zeitpunkt für ihn gerade. Also das ist wirklich, er weiß selber, dass es richtungsweisend ist. Er weiß, glaube ich, in welche Richtung er halt will. Hast du ja auch gerade schon angedeutet. Halt eher so ein bisschen in diese LeBron-Gefilde und so weiter. Er sieht sich halt als Champion im großen Gegensatz zu anderen Leuten. Aber für mich, gut, klammert mal diesen Titel jetzt mal aus und seinen riesen Schotter gegen die Warriors, ist da für mich eine große Parallele zu Paul George bei den Pacers. In einem ähnlichen Alter und in einer ähnlichen Situation hat Paul George genau das Gleiche gemacht, was Kyrie Irving gerade macht. Er war nie der geborene Leader, hat einfach auf einem super Niveau gespielt bei den Pacers, war natürlich der ganz klare sportliche Anführer, der ganz klar Beste, war aber ähnlich toxic unterwegs. Da hatten wir auch mal so eine Szene in den Playoffs, wo, glaube ich, CJ Miles damals einen komplett offenen Wurf genommen hat, den er wahrscheinlich 6 von 10 Mal reinnagelt und Paul George wäre nicht mal offen gewesen, hat sich danach tierisch aufgeregt und hat da so ein bisschen auf Aggressive Leader gemacht, hat dann aber ganz klar einen Schritt zurück gemacht und hat einfach geguckt, ey, ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs Sportliche und bin vor allen Dingen bereit, ein bisschen egomäßig zurückzustecken, geh einfach da zu, ja, beziehungsweise natürlich war das nicht hundertprozentig seine Wahl, aber hat er diese Rolle einfach komplett angenommen, neben einem Russell Westbrook und du siehst ja jetzt, was daraus wird, wenn man einfach mal sich vielleicht einfach mal das Sportliche erstmal ein bisschen in den Vordergrund nimmt und dann erstmal schaut, wie sehr man jetzt Leader sein muss oder was auch immer, also von daher würde ich mir wünschen, dass Kyrie eher diesen Approach ein bisschen mehr nimmt, aber ja, sag gerne, was du dazu sagen willst.
Na, das Gute ist, dass er genau im nächsten Jahr als Co-Star an der Seite von Kevin Durant bei den Knicks in dieser Situation sein wird. Von daher ist es dann vielleicht auch
ja, aber
die
das passt
Lösung
ja dann
für
eigentlich
all diese Probleme.
Nicht.
Komplett.
Jetzt, also wir wollen jetzt nicht spekulieren, aber das passt ja dann eigentlich auch nicht. Also dann muss Kyrie ja eigentlich nach wie vor sein Team bekommen. Also ein Kyrie Irving, der jetzt diese Mätzchen da macht bei den Celtics, der stellt sich ja nicht auf einmal neben Kevin Durant, der vielleicht als dreifacher Finals-MVP auf einmal zu den Knicks dann da kommt. Also ja.
Ist wahrscheinlich so. Am Ende, Kyrie hat es, glaube ich, vor ein paar Wochen oder vor zwei Wochen oder was ist es, glaube ich, hergesagt. Wartet mal ab, bis wir in der Situation sind, dass wir für ein Team komplett einen Gameplan schreiben, komplett scouten,
ja,
und
safe,
komplett uns
safe,
darauf
safe,
einstellen. Und dann sprechen wir uns danach nochmal. Und ich bin sehr gespannt, ob sie diesen Ankündigungen Taten folgen lassen können. Ich habe es ja eben gerade gesagt, für mich von Erstrunden aus bis Finals-Teilnahme alles offen. Mein Pendel schlägt nach wie vor dichter Richtung Finals-Teilnahme als in die andere Richtung. Ich glaube, dass Boston ein Team sein wird bei allen Struggles, die sie gerade haben. Wenn Brad Stevens einen Gameplan baut und du die Minuten so verteilst, dass du möglichst viel auf deine Top-Jungs lädst, ohne dass du deine Tiefe verlierst, weil das willst du natürlich nach wie vor auch nicht. Das ist nun mal auch eine der Stärke. 7-8-Mann-Rotation, dann ist das ein Team, was wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich sein kann. Von daher bin ich nach wie vor halbwegs überzeugt davon, dass wir die Celtics mindestens in den Conference-Semis, wahrscheinlich eher in den Finals sehen werden. Und dann schauen wir mal weiter.
Stichwort verschiedene Anzüge, wirklich, da werden wir dann wieder Lineup sehen, wo auf einmal wieder ein Baines neben Horford steht, dann werden wir andere Lineup sehen, da steht dann wahrscheinlich gar kein Nominal Center, noch nicht mal Al Horford auf dem Platz, also da haben die Celtics so viele Möglichkeiten und ja, also sehr jetzt vielleicht Brad Stevens gerade das erste Mal in seiner Karriere überhaupt ein bisschen in Kritik kommt, werden wir glaube ich in den Playoffs wieder sehen, was er dann wirklich im Tank hat, aber ich würde fast hoffen inzwischen, dass es wirklich so bleibt in der Eastern Conference, dass wir dieses mega spannende Erstrunden-Matchup der Celtics und der Sixers sehen, weil das würde bedeuten, zumindest aktuell, dass die Detroit Pistons und mein Blake Griffin gegen die Indiana Pacers spielen und eine Chance haben.
Ja, das hätte ich mir auch nicht erträumt.
Hinlegen. 8-2 aus den letzten 10, naja, wollen wir jetzt nicht aufmachen. Ich freue mich überhaupt, dass Blake ja die Pistons wieder halbwegs relevant gemacht hat, dass wir ihn hoffentlich in der Postseason sehen werden, außer die brechen nochmal ein und das ist für mich eine schöne Geschichte. Aber das soll es, glaube ich, sein, rein sportlich gesehen, rein NBA-lastig gesehen, zumindest was aktuellen Content angeht. Und jetzt wechseln wir nochmal in unsere Ausleitung, nämlich unsere letzte Projekte, die ich vorbereitet habe. Und jetzt kann ich, nee, ich enthülle es noch nicht. Ich werde jetzt einfach mal den Einspieler laufen lassen. Dann darfst du danach wie immer erklären, weil du wirst ja dann hören, was dran ist. Ja, und dann legen wir los,
Alter. Macht Sinn soweit.
Warum auch immer geht der Einspieler nicht.
Und ich warte und warte.
Ich habe Play gedrückt, aber warte, es ist ungefähr so. Rätsel, Spannung.
Oh, wichtig. Nein, wer bin ich? Oh nein.
Emotion. Wer bin ich?
Ich hasse, wer bin ich? Ah, okay. Ich erkläre die Rubrik, wer bin ich? Die ist relativ einfach erklärt. Dirk gibt mir jetzt wahrscheinlich 5, ich weiß nicht, wie viel er vorbereitet hat, schlüpft in die Rollen von NBA-Spielern und präsentiert mir schrittweise Fakten zu diesen Spielern, ohne dass ich weiß, um wen es geht. Sowas wie, ich habe 7,5 Millionen Follower bei Instagram und habe noch nie ein Nacktbild gepostet, wenn ich dich richtig in Erinnerung habe, wie du wer bin ich vorbereitest. Ich war der 47. Pick im Draft und meine Aufgabe ist es herauszufinden, um welchen Spieler das geht. Was ich so schlimm finde an der Rubrik, ich vergesse jedes Mal mindestens ein oder zwei dieser Punkte und nehme irgendwas, was dem komplett widerspricht. Also du könntest mir die einfachsten Dinge sagen und ich würde es wieder vergessen. Und das viel größere Problem, man kann nicht raten. Das ist das Problem bei Wer bin ich? Ich kann nicht einfach völlig blank sagen, Fakt oder Fiktion und habe das große Glück, dann vielleicht mal zu treffen oder wer ist das Kuckuckskind, sondern ich muss da meinen Hirnschmalz alleine reinwerfen. Von daher bin ich vorsichtig, pessimistisch und hoffe, du hast mir nicht zu schwere Sachen rausgesucht.
Das kann ich echt nicht garantieren. Also, wie gesagt, mein eigener Twist ist mit dabei, aber das wird sich von alleine erklären. Wir fangen erstmal ganz gewöhnlich an und keine Sorge, die Cointoss-Rubriken werden ja auch wieder zurückkommen. Also reiß dich zusammen, du holst dir Zettel und Stift raus und das würde ich auch allen Hörern unter euch, die ein bisschen mitraten wollen, empfehlen. Also entweder jetzt das iPad, den Kindle oder was auch immer oder einfach hier die Wachsmaler oder die Aquamaler ein bisschen rausholen und da kann man mal ein bisschen mitschreiben. Bist du soweit?
Zettel und Stift ist bei mir digital leider, von daher sieh es mir nach, aber hau mal rein.
Das ist nicht gut. Okay,
Ressourcen
ich habe die Identität eines NBA-Spielers angenommen und die Betonung liegt aktuell noch auf einem NBA-Spieler. Und zwar,
Oha.
Mein erster Tipp. Jetzt haben wir schon wieder ein Problem.
Der Handschrift-Struggle ist real, ey.
Ich hab grad hier, nee, ich hab's diesmal auch digital gemacht, tatsächlich. Und hier unter Punkt 1, der erste Tipp wäre gewesen, hätte ich jetzt nicht aufgepasst, hätte ich einfach den Namen vorgelesen.
Ich heiße Paul Millsap.
Ja. Alter, wenn's jetzt Paul Millsap wäre, ne?
Das wäre wär Inception hoch 10, ey.
Okay, warten wir mal ab. Nee, Tipp Nummer 1.
Paul Millsap.
Aktuell bin ich der 10. älteste Spieler in der NBA.
Okay.
In 15 Saisons habe ich das Trikot von 5 verschiedenen Mannschaften übergestriffen.
Okay.
Also der 10. älteste, 15 Saisons, 5 verschiedene Teams. Tipp Nummer 3. Fast wären es übrigens 6 geworden, denn ich verpasste nur denkbar knapp den Orts- und Namenswechsel einer meiner Ex-Franchises.
Okay.
Tipp Nummer 4. Zu meiner Ursprungsfranchise bin ich während meiner Karriere sogar schon 2-mal zurückgekehrt.
Okay.
Und der letzte und alles entscheidende Tipp. 10 meiner 15 Jahre verbrachte ich dort, also bei meiner Ursprungsfranchise, allerdings verdiente ich mir meine einzige All-Star-Auszeichnung für ein anderes Team.
Okay, ich brauche nochmal eine kurze Zusammenfassung, sonst wird das sehr, sehr schwierig.
Ich bin der 10. älteste Spieler der NBA, 15 okay. Saisons für 5 verschiedene Teams. Fast wären es 6 verschiedene Trikots geworden, denn eines meiner Ex-Teams hat, kurz nachdem ich gegangen bin, den Ort und den Namen gewechselt. Meine Ursprungsfranchise, also die Franchise, für die ich auch mein Rookie-Jahr bestritten habe, da bin ich sogar noch 2 weitere Male zurückgekehrt, also 2-mal noch da wieder hingewechselt. Und 10 dieser 15 Jahre habe ich dort gespielt. Meine All-Saison war allerdings für ein anderes Team.
Okay, wow. Also da muss man jetzt mal erstmal anfangen. 10. Ich versuche das halbwegs logisch anzufangen. Also 10. ältester Spieler muss dann im Normalfall schon, um das mal so ein bisschen einzugrenzen. Wow, ich würde sagen, also safe so 36 plus wahrscheinlich sein. Boah, also versuchen wir mal, naja, wahrscheinlich sogar noch safe noch eine Ecke älter. Also wer sind die absoluten Oldies? 5 Teams. 2-mal bei meinem ersten Team. Den 5. Tipp habe ich vergessen. Also die ganz alten Säcke, die gerade noch am Start sind. Vince dürfte vielleicht sogar die 1 sein. Müsste gerade der Älteste sein, bin ich mir gar nicht sicher. Dann haben wir natürlich
nicht nur vielleicht, Legende. Sondern mit 42 Jahren ist er doch er ist inzwischen 1, mit Abstand, ne? Der Älteste vor Dirk Nowitzki. Ja, das kann
dann
ich
mir als Tipp davor geben. Ich wollte gerade sagen, dann haben wir wie mein ehemaliger, ich glaube Französischlehrer war es, Mark Nowatzki an Platz 2, ist er wirklich gesagt. Das war 2011 übrigens, als man wirklich in der Lage hätte sein können, den Namen zu kennen, aber das mal als Randnotiz. Wie heißt er? Mark Nowatzki vorne mit dabei. Wir haben einen D-Wade mit dabei. Wir haben Jamal Crawford mit dabei. Wir haben ein Pau Gasol dabei. Ein Tony Parker mit dabei.
Das war übrigens die Top 5. Fast in richtiger Reihenfolge.
Echt?
Respekt.
Oha. Naja, ein Tyson Chandler, ein Iggy. Ist wahrscheinlich noch nicht alt genug. Sibo.
Lassen wir einfach mal.
Sibo. Ich brauche den letzten Tipp nochmal. Ich habe ihn noch nicht so hundertprozentig verstanden, ehrlich gesagt.
Der letzte Tipp, den hast du noch nicht verstanden.
Nee.
Also, 10 dieser 15 Jahre, 10 Saisons, habe ich für eine Franchise, eine dieser 5 Franchises bestritten. Das war auch meine Ursprungsfranchise, da bin ich Rookie gewesen, war meine Anfangszeit da, bin nach dieser Zeit zu einem anderen Team gewechselt oder zu mehreren Teams gewechselt, bin aber 2-mal wieder zurückgekehrt. Also zu 2 verschiedenen Zeitpunkten habe ich wieder für dieses Team gespielt, für mein erstes.
Das heißt quasi, ich habe 3-mal für...
Genau.
Mein eines Team gespielt.
Ja.
Ach Gott, ey, da muss man jetzt immer wirklich
All-Star
mal überlegen.
Geworden, aber wann anders?
All-Star
Wenn
geworden.
Wenn du komplett blankst, würde ich dir vielleicht noch einen Tipp geben. Also zumindest um, ja, also ein
bin ich denn nur einmal, also bin ich nur einmal oder bin ich
nur einmal
mindestens
All-Star
einmal All-Star geworden? Okay, ich bin nur einmal.
Vielleicht solltest du dich noch mal so ein bisschen auf Tipp 3 konzentrieren. Der ist ja auch ganz interessant, um zumindest auch noch mal eine Franchise ein bisschen klären zu können.
Ja, das hilft mir natürlich auch nicht so wahnsinnig doll. Also, Tipp 3 war, meine Franchise hat den Ort gewechselt.
Und den Namen.
Also,
das können
okay,
ja nicht so viele sein.
Also war ich in Sonic oder was? Damals. Und bin dann, oder was war ich? Bin ich in Sonic
eine
gewesen?
Das war eine der Franchises, die es sein könnte.
Ah, ist das alles schwierig. Oder war ich ein Hornet oder ein Bobcat? Ne, dann hätte ich nicht den Ort gewechselt. Mann,
das ist die andere dieser Franchise, die hätte sein können.
War ich ein Net, ein New Jersey Net, ein Brooklyn Net? Das könnte hinkommen. Dann war ich, oh Gott, wer war ich? Kann ich Joe Johnson gewesen sein? Kann ich nicht gewesen sein? Wobei, der ist... Nee, bei Joe Johnson kann ich nicht gewesen sein. Der war auf keinen Fall 10 Jahre bei einem Team. Jason Terry ist zu alt, glaube ich. Mello, ich blenke, Alter. Es ist wahnsinnig trist, aber ich blenke. Ich habe keine Antwort auf diese Frage.
Also ich gebe dir noch den letzten Tipp, weil ich den in petto hatte. Ich bin 2009 das erste und einzige Mal All-Star geworden.
Okay, das hilft mir, warte kurz, gar nicht.
Okay, das habe ich mir gedacht.
Das ist relativ einfach. Tut mir wahnsinnig leid, insofern ist meine Antwort Paul Millsap.
Gar nichts. Hast du was gesagt?
Ich hab's jetzt Paul Millsap. Meine Antwort ist Paul Millsap.
Das ist leider... Schade, schade. Die richtige Antwort, beziehungsweise ich kann ja mal, wahrscheinlich klingelt gleich der Groschen. Also All-Star bin ich 2009 für das Team geworden, was wir ausklabüstet haben, nämlich damals noch für die New Jersey Nets. Mein erstes Team war aber das Team, ja, da durfte ich dann auch einen gewissen Dirk Nowitzki kennenlernen, mit dem ich lange natürlich auch da dann gemeinsam Weg gegangen bin, denn ich bin nämlich Devin Harris.
Ach du liebe Güte, Devin Harris ist alt genug.
Devin Harris ist 36 Jahre alt tatsächlich, 15 Saisons gespielt, von 2005 bis 2008 bei den Dallas Mavericks, dann im Februar 2008 zu den New Jersey Nets getradet worden, All-Star dann direkt in seiner anderthalben Saison quasi geworden mit Career-High 21,3 Punkten, stabile Nummer, danach hat er nie wieder die 20 Punkte geknackt, dann kam 2 Jahre in Utah, 1 Jahr in Atlanta, dann erstmalig 2013 die Rückkehr nach Dallas, letzte Saison gab es dann dieses eine awkward Intermezzo in Denver und seit dieser Saison sehen wir ihn, ja, man kann schon fast sagen, endlich wieder als Maverick.
Ja, ich hasse diese Rubrik. zum einen habe ich Devin Harris eher so, keine Ahnung, 33, 34 vielleicht
gesehen.
Er sieht
jünger aus,
safe,
ja,
nicht
stimmt.
Alt genug.
Er ist so ein Benjamin Button-Kandidat, so ähnlich wie Jamal Crawford auch. Also sieht noch sehr, sehr fesch aus für sein gehobenes Alter. Wobei wir auch nicht viel jünger sind, mal ganz ehrlich gesagt.
Das ist das Traurige. Und hättest du mich gefragt, war Devin Harris jemals All-Star, hätte ich zu 100% gesagt, nope. Insofern hätte ich da auch mit vielen Tipps vielleicht nicht in die Nähe gekommen.
Brooklyn Nets Engel, kommst du da, ich meine, gab es ja auch nicht so viele Leute, die da vielleicht in Frage kommen, beziehungsweise noch so anders waren. Ja, schade, ja, sehr, sehr schade.
Gift.
Meldet auf jeden Fall mal an unsere Hörer zurück in der Insgesicht von Zeit.
Ich will es nicht hören, ob das jemand wusste.
Doch. Mich interessiert es auf jeden Fall, weil ich will jetzt rückmelden können, ob es zu schwer ist. Weil
viel zu schwer.
Jetzt kommt der Downer. Es wird zumindest nicht einfach in dem Sinne, was Komplexität angeht. Weil erstmalig in der Historie von Wer bin ich, suchen wir nicht einen Spieler, sondern eine Kombination von zwei Spielern.
Weil es ja noch nicht schwer genug ist. Ich dachte ja, dass du jetzt sowas machst wie, es gibt quasi 5 Spieler, die in die Kategorie passen, weißt du, dass das ein bisschen offener
ist.
Das
ist einer
davon. Ich muss nur einen davon finden quasi, weißt du, und einer, es gibt 5 richtige Antworten.
Ja.
Aber du machst einfach,
auch
okay.
Wäre eine Idee, die vielleicht andere Podcasts mal wieder klauen könnten.
Oh, herrlich. Okay, hau rein.
Sehr gut. Ja, also es wird wahrscheinlich nicht leichter. Zur Not werde ich nochmal ein paar Tipps raushauen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auf einmal 2 NBA-Spieler. Eine spezifische und bestimmte Kombination an NBA-Spielern. Du wirst es
Robin und
Brook
Lopez
merken.
Okay.
Wenn das jetzt schon wieder richtig gewesen wäre, ne? Aber warte kurz. Nee, ist falsch. Arne Thien kann nicht mehr über 500 kommen. Nee, Quatsch. Okay. Wir fangen an. Der erste Tipp. Unter allen, also pass auf wirklich, jetzt wird es wirklich kompliziert.
Toll.
Du kannst nur froh sein, dass ich das nicht handschriftlich aufgeschrieben habe. Das
bin ich, glaub's mir.
Also, Tipp Nummer 1. Unter allen Guard-Duos, alle gelisteten Guards der NBA, die man so auf NBA.com findet, die über die Saison mindestens 30 Minuten pro Spiel auf dem Platz stehen, sind wir beide die Nummer 1 der Liga, wenn es darum geht, am wenigsten Punkte zu erzielen.
Ja, ich habe es, glaube ich, halbwegs vernünftig mitgespielt.
Tipp Nummer 2. Das hat aber nur bedingt was mit unserem Team zu tun, denn wir sind beide erst im Laufe der Saison dazugestoßen.
Wir suchen aber 2 Jungs aus einem Team, ja?
Ja.
Okay.
Ja. Wie gesagt, also Tipp Nummer 1. Wir, meine beiden Jungs, sind quasi das Low-Scoring-Guard-Duo, was du so basteln kannst unter allen gelisteten Guards, die 30 Minuten pro Spiel stehen. Und als zusätzliches Kriterium, um es natürlich nochmal ein bisschen aufzubessern, habe ich auch nur alle Jungs genommen, die mindestens 30 Spiele gestartet haben, damit man auch nicht hier da so Randoms dabei hat.
Mhm.
Gut, Tipp Nummer 3. Mit 1¾ Augen zugedrückt gelten wir vielleicht gerade so als Combo-Guards, aber das ist auch gar kein Problem, denn neben uns im Starting-Lineup steht noch ein echter Veteran-Point-Guard.
Okay, ich habe versucht, es halbwegs hinzuschreiben.
Okay. Tipp Nummer 4. Du müsstest uns auf jeden Fall kennen, denn come on, nennst du dich nicht ein NBA-Podcaster bzw. Experte, reiß dich mal bitte am Schlüpper, Tegli. Falls aber nicht...
Okay. So,
kann ich nichts dafür. Falls aber nicht, wäre besonders ich beleidigt, denn ich habe schon für dein Lieblingsteam gespielt.
Ja, da ist ja schon... Okay, okay, das musst du eingrenzen. Okay, also reden wir über die Bulls?
Ja, wir reden
ja,
über die Bulls.
Ja, wir reden über die Bulls. Okay, das ist wichtig für mich.
Ja.
Okay, 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 okay.
Und jetzt kommt auch schon der letzte Tipp, bevor ich gleich alles nochmal erklären darf, ist wahrscheinlich.
Ja.
Einer von uns beiden hat einen NBA-Bruder.
Also ein Bruder, der auch in der NBA spielt gerade, verstehe ich das halbwegs richtig?
Ja.
Okay. Ja, dann gib mir doch gerne noch mal eine kurze Zusammenfassung. Ich habe wieder nur die Hälfte mitgeschrieben, ey.
Gut, wir fassen uns einfach noch mal kurz zusammen. Also, wir sind im Prinzip das Low-Scoring-Guard-Duo, das über 30 Minuten über die Saison hinweg gespielt hat, auch über 30 Games gestartet hat in der Saison. Aber wichtig dazu, auch noch mal mit Punkt 3, du musst dazu denken, es ist jetzt nicht, wie gesagt, zwingend Point Guard, Shooting Guard. Es gibt in unserem Team auch einen weiteren Guard, der diese Kriterien von Punkt 1 erfüllen würde. Aber wir beide in dieser Kombination sind das Low-Scoring-Duo, wie gesagt. Also das war die Zusammenfassung von Punkt 1 und 3. Weil, wie gesagt, neben uns beiden steht nämlich noch ein echter Starting-Veteran-Point Guard im Starting-Lineup aktuell. Punkt Nummer 2, wir spielen nicht seit Anfang der Saison für dieses Team hier gerade, für die wir das Low-Scoring-Duo sind, sondern wir sind erst während der Saison zu ihnen gekommen. Per Trade selbstverständlich.
Okay. Okay.
Ja, einer von beiden war mal ein Bull und einer von beiden, werde ich jetzt nicht sagen, welcher von beiden, hat auch noch einen NBA-Bruder.
Okay. Okay, also erstmal Shoutout an dich. Ich finde es extrem großartig, sich darüber Gedanken zu machen. Also spielt viele Minuten, scored relativ wenig, getradet, Combo Guards, klammer ich so ein bisschen aus, die Definition ist auch relativ breit. Es spielt ein Starting-Kaliber Point Guard daneben, der wirklich ein echter Point Guard ist. Einer von uns hat einen Bruder und einer von uns hat für mein Lieblingsteam gespielt. Da ich noch.
Ist aber also nicht zwingend zwei verschiedene Personen. Also es kann auch sein,
ja, dass klar, der Bruder kann auch derjenige sein. Ja, verstehe. Okay. Wenn man mal quasi auf einer Teamebene anfängt und da so ein bisschen durchgeht, wo gibt es denn ein Team, in dem sehr, sehr viele Jungs gerade im Guard-Bereich nicht so wahnsinnig viel scoren? Das ist für mich so ein bisschen der erste Ansatz. Man hat natürlich so klassisch, guckt man erstmal relativ fix zu den Nets, die irgendwie. Wobei, da ist auch schon wieder die Frage, ist D'Angelo Russell ein klassischer Point Guard? Da darf man auch ein Fragezeichen dahinter machen. Die aber ein Team sind, wo relativ viele Jungs viele Minuten kriegen und recht wenig scoren im Zweifel. Also ich gucke in erster Linie mal in Richtung Teams, die sehr breit sind, sehr tief sind und da Jungs auf den kleinen Positionen haben oder vermeintlich kleinen Positionen, die nicht so viel scoren. Da könnte man in Richtung Netz gucken, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, ob das dann irgendwie, ja, keine Ahnung, Caris LeVert und Co. sein sollen, Spencer Dinwiddie, die scoren alle relativ viel. Also die Celtics, die Nets an sich ein Team, was viel aus dem Backcourt scored, von daher können sie eigentlich nicht sein.
Auch noch, ja.
Ja klar, so. Von daher muss man eher vielleicht in eine andere Richtung gucken und über den Namen vielleicht kommen. Wenn ich da mal so ein bisschen über die Brüderpaare durchgehe, dann fällt mir so ad hoc nicht unbedingt was ein. Was ist denn noch so ein Engel, den man mal gehen könnte? Beide im Laufe der Saison getradet, da gibt es irgendwie relativ viele. Viele Minuten, wenig scoren. Kann ja auch andersrum, wenn man mal andersrum logisch rangeht, für ein Team sprechen, wo es ganz, ganz klare Scoring-Optionen gibt, die so viel scoren, dass da einfach automatisch nicht mehr so wahnsinnig viel für den Rest übrig bleibt. Also auch das kann ja quasi die Antwort auf diese Frage sein. Und ich damit einrechne, dass jemand für die Bulls gespielt haben soll, dann wird es schon wieder schwierig. Also wenn man in Richtung Blazers, sie können es nicht sein. Oh. 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 Moment.
Ah, aha.
Oha. Oha,
gab's da einen Geistesblitz?
Moment.
Red mal drüber.
Ich bin bei Memphis bin ich angekommen. Memphis hat, wenn ich nicht völlig blanke, und das kann theoretisch passieren bei dem Trade-Deadline-Hustle, der so passiert. Memphis hat sich Avery Bradley geholt, der natürlich so ein Kandidat für sowas ist, zumindest in den letzten Jahren. Wobei der gefällt mir in den letzten Wochen eigentlich wieder ganz gut. Der scored auch wieder mehr. Da ist so ein bisschen die Frage, ob das schon reicht, um da wieder rauszubrechen. Aber an wen ich gucke, und da bin ich dann doch über die Bruderpaare am Ende des Tages bei gelandet. Ich bin bei Justin Holiday angekommen, der ja durchaus ein Bruder im NBA-Kosmos, ist das Wort, glaube ich, was ich gesucht habe, hat. Das könnte also tendenziell sein. Und der Boy hat natürlich für meine Chicago Bulls wirklich auch gute Phasen hingelegt. Ein guter Shooter eigentlich und schon jemand, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Feld. So. Die hätten, was waren die anderen Tipps? Ich muss meine Liste wieder aufmachen. Haben einen Point Guard neben sich mit Mike Conley. Stimmt, selbstverständlich. Combo Guards. Boah, ja. Also Avery Bradley ist quasi die Definition eines Combo Guards. Bei Justin Holiday halten sich die Point Guard Qualitäten schon in Grenzen, aber kann man von mir aus mit viel Augen zu gerade so eben noch irgendwie sehen. Beide getradet, passt. Mindestens 30 Minuten, ja, keine Ahnung, sollte hinkommen bei Avery Bradley eh. Wenigsten Punkte, echt kein Schimmer, ey, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann sein, fällt nichts Besseres ein, irgendwie passt da relativ viel zusammen. Ich glaube, wir sind die Memphis Grizzlies Backcourt-Kombination aus Avery Bradley und richtigen Vornamen Justin Holiday. Oh! Ich höre auf, ich höre komplett auf. Jetzt ist mir alles egal. Jetzt ist mir alles egal.
Ich bin stolz, ich bin vor allen Dingen stolz, dass ich keine zusätzlichen Tipps mehr habe. Also kriegen wir jetzt gleich ein echtes Finish in der letzten Kategorie, in der letzten Rubrik. Und du kannst wahrscheinlich auch schon denken, was kommt. Aber um es ein bisschen zu erklären. Ja, ich bin Justin Holiday und ich bin dazu auch noch Avery Bradley. Avery Bradley, aktuell letzter unter allen gelisteten Guards mit mindestens 30 Minutes per Game mit 9,7 Punkten.
Aber der hat was doch aber vor allen
Dingen, aber was aber vor allen Dingen natürlich daran liegt, interessanterweise auch übrigens, da zum Glück hast du dich verwirren lassen, bei den Clippers, für die es ja, ja, eigentlich, ich meine, bei den Pistons war er noch ganz okay nach den ganzen Jahren bei den Celtics und dann ist er bei den Clippers auf einmal komplett eingebrochen und war und dachte so, ey, ist Avery Bradley zufällig Thornmaker 3.0 und ist heimlich schon 57 Jahre alt, also wirklich krass. Da hat er nämlich in 29,9 Minuten pro Spiel nur 8 Punkte aufgelegt. Aktuell bei den Grizzlies darf er 32 Minuten pro Spiel ran und liefert Career High Pace, 17 Punkte pro Spiel gerade, reicht aber natürlich nicht, um die Season Averages hochzuballern. Bei Holiday ist es eher das Gegenteil. Bei den Bulls durfte er, bei deinen Bulls durfte er am Anfang der Saison noch 35 Minuten pro Spiel ran. Bei brachialen 12 Punkten bei 38% aus dem Feld. Auch ganz stabil. Inzwischen sind es nur noch 27 Minuten, aber reicht natürlich über die Saison hinweg, dass es noch über 30 sind. Und zwar bei 7,5 Punkten und sensationell 35% aus dem Feld.
Ja, das ist natürlich einfach stabil. Das ist wirklich stabil. Ja, oh Mann, Platz aber mir ist es gerade komplett egal.
Einmal Interesse halber, also rein technisch gesehen ist aktuell Platz 2 hinter den Guard-Duos Lonzo Ball und Reggie Bullock. Platz 3 konnte ich ehrlich gesagt nicht ausrechnen. Also da wurde es kompliziert. Da wurde es echt zu kompliziert. Es kann sogar echt sein, dass es eine Chris Paul-Eric-Gordon-Kombination ist, die unter die Kriterien fällt. Also so weit sind wir da schon kommen. Dann wird es dann doch schon ein bisschen potenter.
Ja, stark, ey. Finde ich geil. Jetzt ist mir wirklich auch alles egal. Jetzt kann kommen, was will.
Sehr schön. Das ist, also Hauptsache, du kriegst da nicht den Negativ-Sweep, den Wipe. Das freut mich schon mal. Und ja, Tegli, was meinst du denn, was jetzt kommt? Hast du eine Vermutung?
Ich habe Paul Millsap. Ich habe keine Ahnung. Ich bin Paul Millsap.
Also, wir suchen jetzt schon wieder NBA-Spieler. Und zwar nicht ein, nicht zwei, sondern eine Kombination aus drei NBA-Spielern. Und das ist auch das Finale, weil es natürlich jetzt sehr ausführlich geworden ist und sehr lange dauert, aber völlig zu Recht. Ja, habe ich nur drei Sachen genommen, also jetzt schon das Finale, jetzt schon die Entscheidung, schaffst du es über 500, was absolut sensationell wäre. Also das wäre eins der absoluten Quiz- und Gaming-Highlights unserer Podcast-Karriere, wenn du hier heute mit 2-1 rausgehst. Also ich drücke dir wirklich die Daumen.
Danke.
So, jetzt muss ich aber wieder ein ernstes Gesicht aufsetzen, weil ich habe jetzt die Identitäten von drei NBA-Spielern angenommen.
War das ein erster Tipp, dass einer von beiden immer sehr ernst guckt? Nein. Marcin Gortat?
Okay. Du bist so ein Sack. Nein, es ist nicht Marcin. Ich bin nicht Marcin Gortat. Und selbst das hätte dir, naja, egal. Ich mache einen Blick einfach los. So. Größe, Alter, Haarfarbe. Wir haben alle etwas mit dir gemeinsam, Tegli.
Oh, wichtig, ey. Warte, Größe, Moment, Größe. Alter Haarfarbe. Ja,
das sollten wir vielleicht mal ein bisschen auseinanderkapüstern, damit auch für die mitratenden Hörer da eventuell Potenzial ist.
Okay, also um das auseinanderzuklabüstern, ich würde sagen, ich bin 1,85. Das müsste ungefähr hinkommen. Was?
Also.
Als was hast du mich gerankt? Ich bin 6'7. Okay, sag's mir.
Also da ich an einem guten Tag wirklich solide, legit groß bin, an einem schlechten
Tag. Das ist ja schon mal so die schlechteste Einleitung.
Bin ich wahrscheinlich, also an einem normalen Tag bin ich wirklich straight 1,85, so wie du es gesagt hast. Und da du ein bisschen
definitiv genauso groß bin, richtig,
nein,
bin ich auch 100%ig
ein bisschen kleiner, habe ich dich als glatte 6 Foot, als das sind eigentlich ziemlich genau 1,83, habe ich dich hier gelistet für unsere Hörer.
Ja, das Ding müssen wir nicht weitermachen, da können wir jetzt auch abbrechen. Also,
gut.
Das Alter, ist ja völlig
aufmerksame
lächerlich.
Hörer haben das Alter jetzt, glaube ich, mitbekommen. Tegli ist noch nicht 31, sondern noch 30. Also wir suchen einen 30-jährigen Spieler. Und Haarfarbe wirst du jetzt wahrscheinlich was anderes sagen als ich.
Wenn du nicht sagst, dass ich ein relativ solides, normales Blond habe, dann kannst du das komplette Ding abbinden.
Ja gut, also blond ist schon mal richtig, aber wir haben natürlich noch so eine Braun und auch halt auch halt eine gewisse Rotnote ist halt schon auch mit drin.
In meinem Bart, aber noch nicht in meinen Haaren. Also wirklich, ey.
Naja, ey, auf die jetzt wirklich Farbnuancen wird es, glaube ich, nicht ankommen. Aber ja, konzentrieren wir uns jetzt erstmal weiter.
Okay, also ich bin arschklein. Okay, ich bin klein und halbwegs alt.
Einer ist klein, der andere ist alt. Und der
Ach
andere
so, ich dachte, alle wären das Gleiche. Ah, okay, nein, einer klein, nein, einer nein, ist als... Oh, nein, Junge, nein. Junge, okay.
Vielleicht gilt auch für einen mehreres. Also ja, kann ja. Theoretisch natürlich auch sein.
Oh Mann, halt die... Oh, ja, mach einfach.
Und das Schlimme ist, dass Yusuf Nurkic jetzt schon nicht mehr geht als Antwortmöglichkeit.
Das ist halt das Problem, das geht mir auch komplett auf den Sack.
Haarfarbe, Haarfarbe schon. Ja, stimmt, Haarfarbe wäre gegangen. Stimmt. Naja, egal. Es ist nicht Yusuf Nurkic, das ist ein Zusatztipp. Tipp Nummer 2. 2 Jahre lang waren wir alle Teammates. Inzwischen spielt aber nur noch einer bei diesem Team.
Okay.
Tipp Nummer 3. Also wir würden uns wie voll kategorisieren. Ich bin ein knallharter Verteidiger, ich bin ein athletischer Forward und ich lasse es meistens von draußen regnen.
Also Verteidiger, athletischer Forward und Shooter.
Tipp Nummer 4. Niemand von uns war jemals ein All-Star, aber einer von uns legt sich dafür gerne öfter mal mit größeren Namen an.
Einer ist ein richtiger Assi, so ein Krachboy. Finde ich geil. Marc ist smart. Ah, nee, egal.
Okay, wart erstmal den letzten Tipp, glaube ich, ab. Okay. Tipp Nummer 5. Während der erwähnte letzte Mohikaner von Punkt 2, also der noch bei diesem Team spielt, wo wir alle Teammates waren, weiter das Good Life in den Playoffs genießt, bin ich gerade dabei, mich nach einem Jahr Playoffs-Abstinenz als Teil einer Überraschungsmannschaft in die Postseason zu kämpfen. Bei mir hingegen sieht es eher so aus, als würde ich mit meinem absoluten Chaoshaufen von Mannschaft, zu der ich im letzten Dezember getradet wurde, die Playoffs verpassen in diesem Jahr.
Digi, jetzt mal ganz ehrlich, hör dir mal diese Sequenz an, die du gerade gesagt hast und versuche da auch nur eine einzige Information rauszunehmen. Das war ein 7-facher Nebensatz mit Einschub und keine Ahnung was. Was willst du mir sagen? Einer von denen...
Eventuell war irgendwo also das noch ein Semi-Pro-Lenk, Alter.
Alter, also einer von denen, ein Team davon kämpft um die Playoffs. Nee, einer ist in den Playoffs. Einer so, kämpft
also,
um die Playoffs.
Also, um es jetzt mal ein bisschen zu erklären. Ich... bin derjenige, der noch in dem Team ist, wo wir drei alle Teammates waren. Ich lebe das Good Life, weil ich bin
nach wie vor in den Playoffs. Ich müsste eigentlich drei Listen machen. Einer von uns macht das, einer macht das.
Ja.
Komm hier nicht hin. Egal, mach ich nicht. Okay, erzähl.
Das bei Punkt 5. Das hättest du jetzt schon mal mitbekommen. Also wie gesagt, der bei dem Team geblieben ist, der lebt das Good Life, der ist natürlich wieder in den Playoffs und zwar auch klar. Der andere war in dem letzten Saison nicht in den Playoffs, aber ist dieses Jahr dabei, wahrscheinlich als Teil einer Überraschungsmannschaft. Und der dritte wurde zu einem absoluten Chaoshaufen während der Saison getradet. Und dieses Team, da sieht es aktuell nicht so gut aus, was die Playoffs angeht.
Eieieiei. Also ich habe locker, ich würde sagen, ich habe 30% der Informationen, die du mir gegeben hast, habe ich hier aufgeschrieben. Und damit müssen wir jetzt mal anfangen zu arbeiten. Also ich finde, also erstmal massiv Shoutout für deine Kreativität. Also, ich muss das wird jetzt zum Zuhören, wird es, glaube ich, richtig scheiße, aber es geht nicht anders. Ich muss mir jetzt hier eine Liste machen. Ja, und Scheiß, macht euch ein Bier auf. Also, Spieler 1. Ich muss das jetzt wirklich in 3 Spieler trennen, sonst geht es nicht. Ist entweder 6 Foot, 1,38, also, ist entweder 6 Foot, ist 30 oder hat meine Haarfarbe. Keine Ahnung. So, und spielt meinetwegen, sagen wir mal, Player 1 ist der ist noch in dem Team. Und das ist in den Playoffs und ist ein gutes Team und der Living the Good Life und in dem Team haben sie alle mal zusammengespielt. Okay?
Ja. Ja.
Der zweite Spieler, der kämpft um die Playoffs, war letztes Jahr nicht drin. Richtig?
Ja. Ja.
Okay. Kämpft um die Playoffs, war letztes Jahr nicht drin. Der dritte Spieler ist in einem Schrotthaufen. Ja?
Ja. Also. Okay. Schrotthaufen ist vielleicht so ein bisschen zu hart, aber es ist definitiv
okay,
so ein Chaoshaufen.
In einem klaren Non-Playoff-Team. Okay, so, und was sie alle vereint ist, niemand war All-Star, also keiner von denen war All-Star.
Ja.
Sie haben alle mal zusammengespielt.
Ja.
Okay, das hilft mir zu 0%. Einer ist ein guter Verteidiger, einer ist ein athletischer Forward und einer ist ein Dreier-Shooter. Das Problem ist, ich habe gerade überhaupt keinen Ansatz, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Soll ich nach drei Leuten überlegen, die mal zusammengespielt haben? Da gibt es halt relativ viele. Soll ich versuchen, den einen, ich weiß quasi zu wenig immer über den Einzelnen, weißt du? Also okay, wenn ich jetzt mal rangehen würde und sagen würde, Spieler 2 kämpft um die Playoffs, war letztes Jahr nicht drin. Dann, wer kämpft wirklich um die Playoffs? Das sind, für, also könnte ein Pisten sein zum Beispiel, die noch nicht komplett safe drin sind, wenn ich mal in den Osten gucke. Könnte ein Net sein, die sind noch nicht komplett drin. Könnte ein Heat sein, die waren aber letztes Jahr drin, könnte ein Magic sein, theoretisch, aber das sagt mir, oh, Magic, also ich müsste, glaube ich, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Digi, es tut mir ganz leid.
Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp.
Ja, bitte.
Also an deiner Stelle würde ich mit meiner eigenen Geschichte anfangen, und zwar bin ich ja so der giftige Verteidiger, und ja, also vielleicht eine andere Sache, die da erklärt wurde, dass ich auch mal ganz gerne... Ne,
ja,
keine Angst vor großen Namen habe, das könntest du ja eventuell mal verfolgen, was bei mir so los ist. Und vielleicht erklärt sich dadurch ja der Rest noch ein bisschen mehr, bevor ich noch einen anderen Tipp raushaue.
Reden wir da gerade über Spieler 1 eigentlich, wenn du mit mich meinst? Also ein kleiner Junge, ein giftiger Boy. Ich könnte vielleicht sowas wie, ich könnte Austin Rivers sein. Dann bin ich zumindest jemand, der sich für sehr, sehr gut hält. Aber was haben Austin Rivers und ich gemeinsam? Also er ist keine 30. Er ist definitiv keine 6 Foot glatt. Und er hat auch definitiv nicht meine Hautfarbe, also meine Haarfarbe, also Austin Rivers ist es nicht. Marcus Smart ist ebenso weder noch, ist keine 30, hat nicht meine Friesen, nicht meine Haarfarbe und ist auch definitiv nicht so klein wie ich. Also es muss ja jemand wirklich, also ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Defender, über den du redest, dass das Spieler 1 ist, der 6 Foot ist. Also ich glaube einfach mal, dass dieser giftige Verteidiger wird der ganz kleine sein. 6 Foot und ist Spieler 1 und ist in einem Team, was noch in den Playoffs ist. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Ja.
Das könnte, der auch safe in den Playoffs ist, könnte Kyle Lowry vielleicht sein.
Was safe habe ich nie gesagt.
Ach, safe hast du nicht gesagt.
Okay. Also aktuell in den Playoffs nicht garantiert, aber also Überraschung, ist eine Überraschung, dass wir da gerade stehen.
Okay, ist eine Überraschung, dass wir da gerade stehen. Ich könnte, nur die Pacers sind safe. Wer ist denn nicht safe? Die Pistons sind nicht safe. Die haben keinen giftigen Verteidiger im kompletten Team. Die Miami Heat haben gerade auch nicht so wahnsinnig viele. Ist auch keine große Überraschung, dass sie da stehen, wo sie stehen. Die Nets sind auf jeden Fall eine Überraschung. Richtig giftigen Verteidiger in der Größe sehe ich bei den Nets eigentlich nicht. So, dann gehen wir rüber in den Westen. Eine Überraschung. Gibt's im Westen eine ernsthafte Überraschung? Eigentlich nicht. Die Nuggets sind natürlich eine Überraschung, dass sie so gut stehen, wie sie stehen, aber die sind 1000% safe in den Playoffs, also über die müssen wir eigentlich auch nicht reden. Ansonsten sehe ich keine großen Überraschungen in den Playoff-Teams im Westen, also muss ich wieder zurück in den Osten gehen und mir doch überlegen, wer ist da eine Überraschung.
Also sparen wir mal Zeit und gehen einfach mal direkt in den Westen.
Gehen wir direkt in den Westen. Die Golden State Warriors, die Nuggets, die Rockets, die Thunder, die Jazz. Müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Vielleicht können wir uns über die Spurs unterhalten, dass das eine Überraschung sein könnte. Wobei, jetzt mal ganz ehrlich, dass die Spurs in den Playoffs sind, darf eigentlich keine Überraschung sein. Aber von mir aus können wir uns ein kleines bisschen über die Spurs unterhalten, ob die eine Überraschung sein können. Ansonsten gibt es im Westen natürlich die Clippers als Überraschung. Also da ist, das ist, glaube ich, auch relativ klar. Die haben die wenigsten auf dem Zettel gehabt. So. Bin ich da vielleicht auf dem richtigen Weg, dass ich einer von beiden sein könnte?
Es lohnt sich, da weiter Gedanken drüber zu machen.
Okay. Ein giftiger Verteidiger an einem dieser Roster. Ich bin klein. Ich bin wahnsinnig klein. Ich bin 6 feet. Das ist nichts. Dann bin ich bei den... also es ist traurig auch, dass man das so sagt. Ne? Aber dann bin ich halt auf jeden Fall wirklich klein. Wen haben denn die... Ah, die Clippers, da wurde ich getradet. Ich weiß es doch einfach nicht. Ich blanke schon wieder, ich habe keine Lust mehr. Ich möchte diese Aufgabe aufgeben und offiziell sagen, ich kann sie nicht lösen.
Also es gab da auch in den letzten Tagen ein hitziges Duell. Da haben wir sogar drüber gesprochen. War ein wichtiges Duell. Also war auch rein geografisch ein interessantes Duell. Und auch da habe ich
eine
gute Rolle gespielt als... Als mir, hitziger Typ einfach, als ja als giftiger Verteidiger, als hitziger.
Ja, aber
Typ.
Ist denn Patrick Beverley so klein, Alter? Der ist klein, aber der ist auch nicht so klein wie ich, ey. Ich glaube nicht, dass der so klein ist wie ich. Aber ansonsten fällt mir niemand ein. Jetzt hast du mir natürlich das Spiel quasi vorgesagt, also Clippers, Lakers, also hast du mir das Team vorgesagt, also reden wir über die Clippers und giftige Verteidiger. Natürlich Patrick Beverley, der da so ein Biest ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Spieler 1 Patrick Beverley ist. So, sonst wüsste ich nicht, wer das sonst sein soll. Weil was anderes fällt mir nicht ein. So, Team 2 kämpft, also Spieler 2 kämpft um die Playoffs, war letztes Jahr nicht drin. Dann ist das wahrscheinlich, ist das einfach Blake Griffin. So, Bums. Also, ich bin Spieler 2 ist Blake Griffin. Ich bin ein Piston, die kämpfen um die Playoffs. Bumm. So. Spieler 3 ist dann ja auch einer aus der. Ah, DeAndre Jordan! Ich bin Patrick Beverley. Blake Griffin, oh, warte, ich habe die anderen Sachen wieder ausgeblendet. Warte kurz. Einer ist ein Verteidiger, ja, das ist Patrick Beverley. Einer ist ein athletischer Forward. Okay, nee. Wer ist der Dritte? Wer ist der Shooter? Also ich glaube.
Wer von denen hat jetzt deine Haarfarbe?
Also ja, eben, deswegen meine ich ja. Deswegen meine ich ja.
So rotschauf bist du jetzt auch nicht täglich.
Deswegen meine ich ja. Dann
nehme ich dich mal kurz in Schutz.
Okay, also ich bin Patrick Beverley, Spieler 1. Blake Griffin, der athletische Forward, der in dem Team ist, was letztes Jahr nicht in den Playoffs war und jetzt drum kämpft, ist Spieler 2. Und Spieler 3 ist auch ein Ex-Clipper, der anscheinend dann meine Haarfarbe hat und ein Dreier-Shooter ist und gerade in einem schlechten Team spielt. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir jetzt auch offiziell egal. Sag mir, wer der scheiß dritte Spieler ist und beende diese Kacke.
Scheiße, Blatt, Alter.
Ist das trist.
Tegel, ey.
Wer bin ich?
Also, Blake Griffin,
wer sind wir?
Ist jünger als du, hat viel rötere Haare.
Natürlich
wirklich.
Ist er jünger als ich. Aber,
oh, er ist nicht so groß wie du. Also, ja, also Patrick Beverley war richtig. Da fangen wir jetzt schon mal an. Klar, giftiger Verteidiger, Hitzkopf, müssen wir nicht drüber reden. Dachte, gelistet wird er teilweise als glatt 6 Foot, teilweise auch als 6'1", was dann genauso groß wäre, wie du behauptest, groß bist, du bist. Aber also er ist auf jeden Fall ähnlich groß wie wir beide, was ich auch krass finde,
ja,
ehrlich gesagt.
Ist okay.
Gefühlt ist er auch echt ein bisschen größer, also stimme ich dir zu. Ich finde, er wirkt nicht so krass klein auf dem
Court,
ist es auf jeden Fall so. Also suchen wir natürlich ein Teammate von Patrick Beverley. Als letzten Tipp, wenn du nicht eh schon aufgegeben hättest, hätte ich dir gesagt, dass Patrick Beverley und die anderen beiden von 2015 bis 2017 zusammengespielt haben. Und da wäre dann eigentlich.
Dann wäre ich ein Rocket gewesen. Clippers,
ja, dann wärst du ein Rocket gewesen. Dann
ja,
suchen wir einen,
Scheiß. Dann
der
bin
es
ich
von
nicht
draußen
Blake
regnen
Griffin.
Lässt. Dann bist dann du nicht Blake Griffin.
Nicht
dann
Blake
ist genau
Griffin.
Schon
dann
mal richtig.
Eric Gordon oder wer bin ich dann?
Das ist es, wärst du dann gewesen. Eric Gordon, der 30 Jahre alt ist. Und dann suchen wir noch den athletischen Forward, der deine Haarfarbe hat. Das war natürlich der absolut unprominenteste Kandidat. Ich hatte auch überlegt, dann hätte
ich vielleicht
Ryan Anderson sagen können, weil der ist ein Dreierschütze, ist sogar auch so alt. Haarfarbe meinetwegen, mit Auge zugedrückt, kommt auch irgendwie hin. Aber ja,
ich bin Sam Decker.
Das war richtig.
Ja,
ich bin Patrick Beverley, Eric Gordon und Sam Decker.
Meine Güte, war das ein Downer hinten raus. Oh, herrlich, ey. Komplett am Verzweifeln, zwischendurch dreimal getankt, dann dreimal doch den 180 gemacht, locker 17 Minuten unserer und unserer Hörer Lebenszeit verschwendet. Aber hey, komm, das kriegt man auch nur bei uns, ey. Scheiße.
Also, alle, die vernünftig sind, haben auf uns gehört, haben jetzt ein Bier im Hals und dann ist es auch irgendwann dann wirklich auch egal. Also, was hättet ihr jetzt ernsthaft mit den letzten 17 Minuten gemacht? So?
Ist halt so, ne? Was
ein
hätte
Kloppen
man Besseres gemacht?
Kann mir keiner von euch erzählen, dass das so lange dauert. Das ist schon mal Punkt 1.
Oh Gott.
So. Wie viele Leute von denen haben jetzt wirklich ernsthaft eine Freundin oder eine Frau oder gleichgeschlechtliche Partner?
Ich hab's schon häufig
maximal
gesagt, 30%. Aber Abbruch ist jetzt das, was ich dazu zu sagen habe. Oh Mann, ey. Wie bin ich in der wirklich echt menschenfeindlichen Variante mit. Diesmal habe ich sie ein bisschen leichter gemacht. Du musst nur 7 verschiedene Spieler da finden. Und einer davon ist Sam fucking Decker, den man seit ungefähr 5 Jahren nicht mehr gesehen hat.
Ey, der spielt eine klasse Rolle gerade für die Washington Wizards, wo er übrigens hingetradet wurde. Nachdem er bei den Cavs
das wusste ich
war
natürlich.
Und da komplett irrelevant unterwegs
ja,
war.
Ja, die Cavs habe ich noch mitbekommen. Ich hätte dir nicht sagen können, wo Sam Decker mittlerweile
vor
Patrick
Beverley
staubt.
Und Sam Decker wurden gemeinsam 2017 zu den Clippers getradet. Nur, dass sie natürlich mit Decker nicht so viel anfangen konnten. Der Mann ist ein echt guter Athlet. Hatte einen epischen Check-in-the-Full-Moment, als er Tragic Bronson-like alleine den Fastbreak laufen wollte. Das war, glaube ich, das eins der wenigen High- und gleichzeitig Lowlights seiner Karriere. Ja, und mal gucken, wie lange er noch in der Liga bleibt, aber
under the radar, ein guter Typ.
Ich dachte, dass du schneller auf Beverley kommst, dadurch dann auf die Rockets kommst und hinten, du hättest
es
ja sogar geschafft, Mann.
Ja,
hättest einfach
ja
ein bisschen mehr Geduld gehabt, hättest es geschafft.
Du hast ja auch recht, wenn man den einen
richtig
hat. Du
wärst hier mit 2-1 episch nach Hause gegangen. Episch.
Ja, es ist, wie es ist.
Und so unehrenhaft wirklich entlassen.
Ja, ich küsse deine Augen beim nächsten Mal vielleicht, wenn du nicht so schwere
Fragen hast. Ich kraule deine Augenbraue und dann sehen wir uns bei der nächsten
Episode. Das würde mich freuen. Also, das würde mich total freuen.
Shoutouts an alle, die so lange durchgehalten haben. Durch deine Struggles ist die Episode jetzt schon wieder über anderthalb Stunden
acht
geworden.
Acht Stunden lang, toll.
Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Naja, von daher war es das jetzt auch.
Macht's gut, haut rein.
Ja, schaut auf jeden Fall rein bei YouTube. Da findet ihr, ich habe es jetzt noch gar nicht gesagt, da findet ihr ein Video zu meinen, im Prinzip, im Nachhinein die Top 5 Sleeper-Picks des letztjährigen Drafts. Also wirklich mal komplett Lottery 1 bis 14 ausgenommen, habe ich mir angeguckt, welche Teams haben wirklich die besten Jungs, einfach wirklich da Steals dahingelegt und da meine besten 5 Rookies außerhalb der Lottery habe ich vorgestellt, teilweise natürlich ein bisschen mitanalysiert, so gut das geht halt in relativ limitierten Zeit auf YouTube. Ist auf jeden Fall eine unterhaltsame Geschichte. Tegli hat es auch schon gesehen und für zumindest relativ gut befunden. Also ich denke mal, es lohnt sich.
Halbwegs solide. Also,
ja,
gute drei.
Drei Minus.
Eine gute 3. Ja.
Also schaut da gerne mal rein. Ansonsten, ne, Instagram lohnt sich nicht.
Twitter ist geil. Wenn man hinten raus dann noch ein bisschen was pluggen will und dann feststellt, nee, das macht hier überhaupt keinen Sinn, weil da kriegen die Leute ja nichts zu sehen. Instagram, nee, würde ich euch nicht empfehlen zu folgen. Twitter könnt ihr machen, aber kommt halt nichts.
Ich könnte jetzt meine Handynummer rausgeben, weil ich habe auch länger keinen Anruf mehr bekommen, ehrlich gesagt.
ich rufe dich nachher mal wieder an. Vielleicht rufe ich dich nachher mal wieder an. Also, ich finde aber, wenn ihr Dirk schon nicht folgen wollt, dann folgt doch uns, also wenigstens als Twitter-Podcast-Ding.
Dirk Funk unterstrich NBA.
Nein, Staudemeyer Pod. Und komm nicht auf die Idee, Dirk bei Instagram zu schreiben, weil das ist wirklich, also wenn es eine Definition von Zeitverschwendung gibt, dann ist es Dirk Funk bei Instagram eine Nachricht zu schreiben. Das ist
die großen
so.
Drei, Geld verbrennen, mir bei Instagram schreiben und eine Sache fehlt noch. Das werden
hey Dirk, mach doch mal ein Interview über die besten Rookies und dann, oder ein Video über die besten Rookies und dann original so 47 Wochen keine Antwort und dann kommt irgendwann so ein, ja vielleicht. Ah, herrlich. Naja, gut, belassen wir es dabei. Also lasst uns gerne auf jeden Fall auf iTunes eine Bewertung da. Die bleibt, die ist einseitig, da muss Dirk nicht drauf reagieren. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr uns auf @staudemeyerpod bei Twitter folgt und uns allen dreien am besten. Also es gibt ja mittlerweile, sind wir da angekommen, dass es einen Podcast-Twitter-Account gibt. Du hast einen NBA-Journalisten-Account und ich habe einen privaten, ich habe zu viel Zeit und Langeweile und Twitter vor mich hin-Account. Also mittlerweile kann man uns an drei verschiedenen Stellen auf Twitter folgen. Ich finde, das kompensiert für zwei inaktive Instagram-Accounts.
Das ist so. Und zusätzlich für wirklich alle absoluten Die-Hard-Staudemeyer-Fans, und ich hoffe, da gibt es ein paar von euch, weil ich jetzt seit kurzem Android-User bin und selber auf die App Castbox, darf man das eigentlich machen? Wir kriegen da schon wieder kein Geld für, ne?
Ich weiß nicht mal, was Castbox ist, aber nee, wir kriegen kein Geld für. Ist das ein Podcatcher?
Das ist also, das? Castbox ist ein Podcatcher. Und da kann man tatsächlich sehen, wie viele Abos so, also wie viele Abonnenten die jeweiligen Podcasts haben. So,
echt?
Also,
das ist stabil?
Ja, tatsächlich. Das ist wirklich stabil. Und natürlich, also ihr könnt auch gerne nachgucken, es ist kein großes Geheimnis. Ich glaube, wir haben auf Castbox 500 irgendwas Abonnenten. Aber dadurch, dass Castbox natürlich ein verschwindend geringer Teil ist von allen Hörern, weil die meisten auf Spotify oder Apple Podcasts zugreifen, ist das schon ganz vernünftig. Aber ich würde mir wünschen, dass da wirklich mal die 1000 attackiert werden, dass wir 1K sind. Ich glaube, der gute Dre Folk liegt so bei 1000 irgendwas oder so bei Castbox. Also wenn wir da vielleicht mal so langsam heimlich Richtung 1000 uns bewegen könnten, das wäre eine geile Nummer. Also selbst wenn ihr da nicht hört, installiert die Scheiße, ist kostenfrei, deswegen ist auch nicht so schlimm, dass wir jetzt Werbung für gemacht haben. Und einfach mal abonnieren und weiter auf Spotify hören. Haut rein.
Installiert die Scheiße, ist kostenfrei. Haut rein. Das Letzte, was ich noch loswerden will, ganz ehrlich, es kann nicht angehen. Also ich glaube, das goldene Einmaleins von Menschen, die sich quasi in irgendeiner Geschichte einem Publikum widmen, ist, beleidige niemals dein Publikum. Ich glaube, das lernt man so quasi an Tag 1. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass wir niemanden in unseren relativ vielen tausend Hörern haben, die ein fucking Billardcafé besitzen oder gute Connections zu einem Billardcafé haben. Das kann doch nicht sein.
Ey, und wer allein uns das statistisch ist eine absolute Ratte.
Ist für mich gestorben. Ist für mich gestorben. Es muss doch Leute geben. Das kann doch nicht angehen. Gefühlt haben doch, keine Ahnung, wenn du 20 Leute triffst, hat doch einer von denen Billardcafé. Oder kennt jemanden, der ein Billardcafé hat. So,
ist eine Neuverteilung eigentlich.
In solchen Zeiten leben wir doch. Also bitte, meldet euch. Melde dich, du. Du Person, bitte, melde dich, wenn du einen guten Draht zu einem Billardcafé hast, wo wir
du
vielleicht
Person
für einen
leicht untersetzt, so ein Ziegenbart, Platte wahrscheinlich schon ein bisschen oben.
Wenn wir für so ein, echt so ein, wir würden so ein Lowball-Offer machen, wie viel Geld wir zur Verfügung stellen können, damit wir mit 10 bis 20 Leuten Billard spielen dürfen. Aber wir würden unser Möglichstes tun, auch finanzieller Natur. Also es wäre mir ein Bedürfnis, wenn wir das irgendwie hinkriegen.
Oha.
Was?
Ich dachte, dass wir vielleicht sogar gar nicht zahlen müssen.
Ja, vielleicht gar nicht wenig, Mittelfeld, das ist ja alles
ein bisschen
dann.
Bisschen Freibier auch noch.
Hör auf, ey. Also irgendjemand muss doch einen BR-Café haben. Meldet euch. Und ich wette, dass
wir müssen BR-Café nur einen kennen, entfernt.
Die eine einen entfernt kennen. Und ich wette jetzt schon, Zwanni, falls es jemanden gibt, der jemanden kennt, wie auch immer, das BR-Café wird entweder Happy Billard heißen oder es wird ein Wortspiel mit dem irgendwie mit dem Begriff Billard dabei haben. Von daher, meldet euch bei uns, bitte. Das quasi, es gibt auch auf RTL garantiert auch so diese Sendung, so von wegen, ich habe mein Papa seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. Ich suche jemanden wirklich, der jemanden kennt, der ein Billardcafé hat. Das kann doch nicht so schwer sein. Boah,
das wäre so emotional, wenn man dann, wir endlich reunited werden und endlich unser Billardcafé.
Wir fallen uns in die Arme mit einem Kö im Hintergrund.
Und es gibt ja sogar was zurück. Ist ja nicht so, dass ihr uns damit einen Gefallen tut. Also ihr tut euch nicht selber einen Gefallen.
Doch, komplett. Es ist genau so.
Ja gut, stimmt. Hast recht. Okay, ey, man muss auch mal einsichtig sein. Das ist für mich die große Lektion des Tages.
Ist wie es ist.
Vögli, wenn mögli, haben wir schon gesagt.
Ja, und mit Knödli im Dödli ist Vögli nicht mögli.
Gut, bis zum nächsten Mal. Danke für die
Aufmerksamkeit.
Macht's gut, haut rein. Schönes Wochenende.